Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, einem Podcast zweier alter Freunde. Ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und wenn ich alter Technik-Grobmotoriker hier nichts falsch eingestellt haben sollte, solltet ihr meine Stimme jetzt endlich in einer deutlich besseren Qualität hören. Versprecher sind natürlich davon immer noch nicht ausgenommen, denn ich habe endlich wieder mein wunderbares T-Bone-Mikrofon ausgepackt. Und. Ich hoffe, jetzt diesen leichten Rauschfehler, den ich vorher immer rausgehört habe, behoben zu haben.
Ja, ich habe es gesehen, als gerade das Meeting angegangen ist und ich dich gesehen habe durch die Webcam, dass da der Kameraarm endlich wieder ins Bild ragt. Das ist natürlich total schön, dass du das Setup endlich nach dem Umzug wieder aufgebaut hast. Ja, cool.
Es fühlt sich einfach wieder sehr gut an und quasi wie neu.
Das glaube ich dir. Wobei das mit dem alten Mikro hast du das sehr, sehr gut überbrückt. Ich finde das halt auch eine relativ geile Quali dafür, dass das ja so eine doch sehr preisgünstige Anschaffung war. Aber
ja, das ist so für so einen Black Friday Deal. Man darf hier nicht laut sagen, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Das ist auf jeden Fall sündhaft wenig gewesen. War es eigentlich ganz gut, aber so im direkten Vergleich zu deiner Qualität doch derbe mies.
Ja, Quark. Aber ich habe gerade was viel, viel Schlimmeres gesehen. Ich wollte fragen, was du trinkst während der heutigen Aufnahme und ich sehe, dass du da ein Heißgetränk und dann hast du auch noch Tee, noch nicht mal Kaffee, sondern Tee. Ne? Also was ist los mit dir, Daniel? Was ist da passiert?
Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, das hat neulich gesessen, als wir diese Botschaft bekommen haben, wir würden hier irgendwie, keine Ahnung, doch versteckte Alkoholwerbung machen oder so. Und es hat einfach was mit der Uhrzeit zu tun. Wir haben ja jetzt irgendwie die zweite Folge in Folge, die wir ein bisschen früher aufnehmen und um die Uhrzeit irgendwie 18.30 Uhr abends habe ich jetzt auch noch nicht so Bock auf ein Bierchen oder so.
Ich habe mir natürlich hier ein Bierchen aufgemacht, das zweite Rheintler, diesmal das Edelpilz.
Das, ja geil, das ist bei mir ja auch schon leider weg.
Achso, ja, ich bin gespannt. Und ich finde ja zu früh für Bier, das geht ja gar nicht. Das hat ein bisschen mit meiner Sozialisation zu tun. Ich meine, haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Mein Vater, der hat, glaube ich, außer Kaffee gar nichts anderes getrunken außer Bier. Das war irgendwie so total wild, dass der irgendwie, weiß ich nicht, wenn der zu Hause war, weiß ich nicht, 10 Uhr mittags oder so, 11 Uhr, so nach dem Frühstück dann schon direkt mit Bier angefangen hat und eigentlich den ganzen Tag auch nichts anderes konsumiert hat, sodass man denken könnte, das ist einfach ein ganz normales Erfrischungsgetränk.
Ja, das ist eigentlich so die gute alte Handwerkerschule, ne? Also ja. so ein richtiger zum Beispiel Zimmermann oder sowas, also vor Mittag muss da auf jeden Fall schon ein Bierchen gezischt sein.
Aber das dann auch ohne, dass man sagen würde, so die Person hat ein Alkoholproblem, obwohl das natürlich schon kein gesunder Konsum ist, ne? Aber crazy.
Aber ich muss sagen, das ist auch so die ganz alte Generation. Ich glaube, das sind so, als wir Kinder waren, das waren damals so die 40-Jährigen, also das gibt's auch hoffentlich heutzutage nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich gibt es das immer noch, aber wahrscheinlich weit weniger als damals. Wie auch immer, ich wollte damit sagen, es ist auf jeden Fall nicht zu früh für ein Bier. Ich habe es hier aufgemacht. Ich wollte eigentlich auch einen Kaffee machen, aber dann dachte ich mir, nee.
Also die Sache ist folgende. Zum einen muss ich sagen, ich trinke mal wieder meinen heißgeliebten, aber lange nicht mehr getrunkenen New York Chai Tee. Der ist einfach monströs. Ich bin nicht so der Teetrinker, aber dieser hier ist richtig gut. Zum Thema Teetrinker, kann das sein, dass Grabestill eine neue Folge hat?
Ja, haben sie.
Einfach, sehr geil. Ich habe mich gefreut.
Gar nichts dazu gesagt, einfach so rausgehauen. Auf einmal sieht man das dann so bei Instagram, dass da eine neue Folge draußen ist. Und ich dachte mir so, geil, heimlich, still und leise, die Mädels einfach nichts von sich hören lassen und dann rausgeballert, aber freut mich total.
Bam. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich mich auch subtil davon anstecken lassen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie mal einen Tee schlürfen.
Ja, das kann natürlich sein, wenn die quasi die beiden Tee-Exzellenzen wieder zurück sind, dann kann man sich davon durchaus anstecken lassen.
Ja, und zum Thema Rheintler und irgendwie Zuhörergeschenke muss ich ganz kurz so ein Lifehack loswerden. Es ist einfach viel zu geil, dass ich jetzt bis zum Ende dieser Folge warten kann. Und Leute, bisher schweifen wir nur 4 Minuten ab, also chillt. Eine Zuhörerin hat mir vor ein paar Wochen einmal so eine Pistaziencreme geschickt, über die ich mich sehr gefreut habe. Jetzt pass auf, jetzt gibt es so ein Pistazieneis. Das heißt, also ich, ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen geben und nehmen. Und an der Stelle versuche ich einfach, diese positive Energie, die du mir gegeben hast, wieder zurückzugeben und sozusagen die Karma-Punkte wieder ins kosmische Gleichgewicht zu bringen. Als du mir nämlich damals das Franzbrötchen-Eis empfohlen hast, möchte ich dir folgendes Eis empfehlen, das sizilianische Pistazieneis.
Ist notiert, ja.
So, pass auf. Jetzt kommt's. Darüber diese Pistaziencreme, ja, die zugegebenermaßen, glaube ich, ein Ticken künstlich ist, aber ist egal, weil dadurch wird's halt ein bisschen süßer, als es sein müsste. Und dann holst du dir von Seeberger, ja, an dieser Stelle kaufe ich Marke, aber nur, wenn sie im Angebot sind, die gerösteten Mandeln.
Geil, ja.
Diese Gaumenkomposition und eine Komposition führt quasi zum sizilianischen zur sizilianischen Explosion im Gaumen, so. Und also wirklich gut, kann ich jedem da draußen empfehlen.
Es gibt ja generell kaum was, was irgendwie geiler schmeckt als geröstete Mandeln. Also insofern, ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Werde ich mal testen. Ist festgehalten.
Die sind halt so übertrieben knackig auch noch, weißt du?
Ja.
So.
Ja. Damit das Abschweifen sich weiter in Grenzen hält, wir werden ja danach noch Was wäre wenn besprechen, sicherlich auch den Track der Woche vorstellen, würde ich sagen, springen wir einfach relativ ansatzlos in den heutigen Fall.
So sei es.
Ich habe einen Fall mitgebracht, einen Täter, einen Serientäter, über den wir heute sprechen, den ich schon so ein paar Mal am Rande erwähnt habe in verschiedenen Folgen, in verschiedenen Themenbereichen, und ich habe mir gedacht, heute endlich ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir einfach die gesamte Geschichte hören. Das ist nämlich auch so ein Täter, der bei den ganzen Damas und Bandis so ein bisschen unter dem Radar fliegt, obwohl der denen eigentlich nicht unbedingt nachsteht in seinen Taten.
Ja.
Wir sprechen hier von einem Mann, der insgesamt 42 Jahre es geschafft hat, der Verhaftung zu entgehen, auf dessen Konto mindestens 13 Morde gehen, 45 Vergewaltigungen und 120 Einbrüche. Also jemand, der einiges auf dem Kerbholz hat. Dabei ist allerdings seine Aktivitätsspanne, die ist so von 1973 bis 88. Also er war jetzt nicht diese 42 Jahre, die er dem Gesetz entgangen ist, durchgehend aktiv, sondern er hatte so einen Peak Zeit, so 15, 16 Jahre, wo er dann aber sehr aktiv war.
Ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Ergebnis, würde ich sagen.
Ja.
Das sind sehr, sehr hohe Zahlen.
Definitiv. Dass dieser Täter erwischt wurde und dass man überhaupt darauf kam, dass es ein Täter war, denn die Polizei ist lange davon ausgegangen, dass es vier verschiedene Täter sind, die dafür diese Verbrechen zuständig sind. Das verdankt man einem True-Crime-Nerd, einer Frau namens Michelle McNamara, die ja in den frühen 2000ern, als es noch keine Podcasts gab, aber schon so erste Internetseiten, erste Blogs zum Thema True-Crime, die eben so True-Crime-nerdig interessiert war und die es sich einfach zur Aufgabe gemacht hat, diesen Killer zu schnappen. Die hat dann jahrelang recherchiert, die hat mit Überlebenden gesprochen, die hat Modus operandi ausgewählt, ausgewertet, die hat verschiedene andere Dinge ausgewertet, und ihr ist aufgefallen, dass der East Area Rapist, der Diamond Knot Killer, der Original Night Stalker und der Visalia Ransacker ein und derselbe Täter sind.
Das Ding ist, so schnell kann ich gar nicht mitschreiben. Ich habe jetzt irgendwas mit East Night Stalker.
Ist egal, ist egal.
Okay.
Wir kommen noch dazu.
Also es gab verschiedene geheimnisvolle Mörder sozusagen, die verschiedene Namen in den Medien bekommen haben, und all das war eine Person.
Es gab verschiedene Täter, genau, die aufgrund von verschiedenen Charakteristika eben verschiedene Namen bekommen haben. Der East Area Rapist, weil er eben in der sogenannten East Area Vergewaltigungen begangen hat. Der Visalia Ransacker, also Ransacking heißt sowas wie Einbrechen und also so Einbruchdiebstahl. Und der Diamond Knot Killer, weil er mit einem bestimmten Knoten seine Opfer gefesselt hat, einem chinesischen Knoten, der als sogenannter Diamond Knot, also Diamantenknoten, bezeichnet wird.
Okay.
Und dem Night Stalker, der dann später The Original Night Stalker genannt wurde, weil der Name Night Stalker auf einen anderen Serienkiller, Richard Ramirez, übergegangen ist. Auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen. Also der hat irgendwann diesen Night Stalker-Namen übernommen, und deswegen spricht man vom Original Night Stalker und dem Night Stalker.
Also ich finde, Richard Ramirez, den kenne ich sogar zumindest sein Gesicht. Der hat so ein ausgemergeltes Gesicht, ne? So lange Haare, schwarze Haare.
Ja,
so ein dürrer, langer Typ ist das gewesen, ne?
Dürrer, langer, ungepflegter Mensch, der im Prinzip so der Prototyp des unorganisierten Täters ist, also der mit eher minderwertigem IQ es geschafft hat, trotzdem relativ lange zu morden, weil es keine erklärbare, erkennbare Handschrift gab, weil es eben so unorganisiert und chaotisch war. Aber der Täter, über den wir heute sprechen, der ist das totale Gegenteil. Das ist ein durchaus organisierter Serientäter und deswegen so lange dem Gesetz entgangen.
Okay.
Wie auch immer, Michelle McNamara, diese Frau, die über ihn ein Buch geschrieben hat, das Buch heißt I'll Be Gone in the Dark. Das habe ich auch teilweise hier rangezogen für diese Folge. Das bezieht sich auf eben eine Aussage des Täters, der dann immer wieder den Opfern gesagt hat, wenn sie still sind und wenn sie kooperativ sind, dann wird ihr nichts passieren und I'll be gone in the dark, also ich werde im Dunkeln verschwinden und ihr habt dann eure Ruhe vor mir.
Ja.
Deswegen hat sie das als Buchtitel gewählt. Und die hat eben zum ersten Mal herauskristallisiert und herausgearbeitet, dass diese vier Täter, von denen die Polizei immer dachte, es sind vier, in Wirklichkeit einer waren und den hat sie dann den Golden State Killer genannt. Und unter diesem Namen ist er auch in die True Crime Annalen eingegangen.
Wahnsinn, was für eine Riesenleistung, ne? Haben die diesen Killer denn auch jetzt wegen ihrer Arbeit gefunden und erwischt?
Ja, unter anderem. Also wie er letzten Endes erwischt wurde, dazu kommen wir noch, aber zumindest hat sie den Ermittlungsarbeiten eine neue Richtung gegeben, indem die Polizei umgedacht hat und erst dann festgestellt hat, okay, sie hat recht, wir sprechen hier wirklich von einem Täter und nicht von vier. Und das hat einfach die Ermittlungsarbeiten nochmal in eine deutlich andere Richtung geschickt und dazu geführt, dass Polizeidienststellen, die vorher nicht miteinander kommuniziert hatten, jetzt auf einmal miteinander kommuniziert haben und dann eben auch eine DNA-Spur, die in einem der Fälle eine Rolle gespielt hat, bereitgestellt wurde und letzten Endes den Täter überführt hat. Michelle McNamara selber hat das leider nicht erlebt. Die ist gestorben, kurz bevor der Golden State Killer erwischt wurde. Auch wahrscheinlich so ein bisschen aufgrund des Stresses, den sie sich gemacht hat. Die hat wohl Tag und Nacht recherchiert und an diesem Buch gearbeitet und konnte dann irgendwann nur noch mit starken Schlafmitteln überhaupt schlafen, weil die so drin war in der ganzen Nummer.
Wow.
Ist dann auch in eine Depression verfallen und ist dann gestorben. Ihr Ehemann, den wir kennen, denn er ist ein halbwegs bekannter Schauspieler, Patton Oswalt, der hat in der Serie King of Queens Spence gespielt.
Ah, okay, klar.
Ja.
Das ist jetzt wieder so ein irrsinniger Zufall. Wir hatten das ja in dieser einen Folge mit der Casio-Uhr. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe tatsächlich vorgestern nochmal, das ist so ein bisschen ein One Love, das ich vorwegnehmen muss, eine Folge Simpsons gesehen.
Ja, cool.
Ja, allerdings bei Prime, ich muss dafür bezahlen, das war weniger cool. Jedenfalls war es so, dass die mir danach Werbung von King of Queens gezeigt haben. Und da dachte ich mir, oh, darauf habe ich jetzt nochmal richtig Bock. Also an dieser Stelle schöne Grüße gehen raus an Serhat, der die Serie auch extrem geliebt hat damals. Und wir haben da auf jeden Fall das eine oder andere Zitat immer wieder mitgenommen.
Ja, ich habe die auch extrem gefeiert. Und Spence ist ja so integraler Teil dieser Serie, so der leicht trottelige, etwas verschrobene beste Freund der Hauptfigur, ne? Und dahinter steckt eben der Schauspieler Patton Oswalt, der eben mit dieser Michelle McNamara verheiratet war und der dann posthum ihr Lebenswerk quasi fortgesetzt hat. Er hat das Buch zu Ende geschrieben und es dann veröffentlicht.
Wow.
Ja, sodass quasi ihr Lebenswerk weiter Bestand hat und kurz nach ihrem Tod gab es dann auch eine Auflösung. Also sie hat quasi die Demaskierung des Golden State Killers wirklich nur sehr knapp verpasst.
Also extrem dramatisch das Ganze. Und wann war das Ganze denn jetzt? Zu welcher Zeit ist das alles passiert? Also die Morde, diese Killerkarriere oder sag ich mal einfach Straftatkarriere, muss man hier sagen, war ja zwischen 73 und 88, hast du gerade gesagt. Und wann wurde das Ganze aufgedeckt?
2018 wurde der Verantwortliche erwischt. 2020 hat er dann letzten Endes die Taten gestanden und es gab den Prozess, also es hat sich ein bisschen hingezogen.
Mhm.
Der hat verschiedene Taktiken versucht, eben nicht ins Gefängnis zu kommen, aber dazu kommen wir im Laufe der Geschichte.
Okay.
Es gab dann auch so eine Doku über die ganze Geschichte, wo halt auch Patton Oswalt zu Wort gekommen ist und der eben sehr, sehr, sehr rührend dann auch über seine Ex-Frau gesprochen hat und über ihre Aufopferung. Man hat einfach gemerkt, dass er sie sehr geliebt hat und man hat auch sehr gemerkt, dass er sich eigentlich sehr gewünscht hätte, sie hätte dieses Ende miterleben können, aber das war ihr leider nicht vergönnt.
Ja, ist äußerst dramatisch, wirklich. Keine Ahnung, also ich finde, so wie du es beschrieben hast, dass er sie sehr geliebt hat, passt zumindest sehr gut zu dieser Figur, die ich im Kopf habe, auch wenn es ein fiktiver Charakter war aus der Serie. So, ne? Also ich glaube schon, wie soll man sagen, Also die Situation, dass er jetzt quasi im Nachgang das Buch fertig schreibt und das alles miterlebt, was sie nicht miterleben konnte, ist natürlich schon irgendwie auch eine sehr herzergreifende Geschichte und die passt irgendwie ganz gut zu diesem Charakter, zu diesen Menschen, den man in dieser Serie ein Stück weit kennengelernt hat. So, das will ich sagen.
Ja, ich muss sagen, alles, was ich von ihm über die Serie hinaus bisher so gehört oder gelesen oder gesehen habe, also er hat zum Beispiel auch immer wieder mal irgendwelche politischen Ereignisse kommentiert oder zu irgendwelchen Entwicklungen Stellung bezogen und ich habe das Gefühl, das ist ein intelligenter und auch sehr, sehr netter Mensch. Also ich hätte, auch wenn er sehr unscheinbar ist in dieser Serie und man den so ein bisschen so dieses Trottelchen spielt.
Genau, das, eher so trottelig, ne? So, ja, kleines Dickerchen, bisschen trottelig so. Also, ne, kleines Dickerchen, jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber es ist halt eine Figur, die er einnimmt, ne?
Ja.
Und neben Duck auf jeden Fall eher so ein, ja, so eine kleine Version von Duck im Prinzip in der Serie.
Genau, es ist ja im Prinzip, wenn man die Serie kennt, im Prinzip sind es ja beide irgendwie so ein bisschen nerdige, pummelige Jungs, nur Duck hat halt ein bisschen mehr Glück gehabt im Leben und Spence halt eher nicht, ne? Also aber die sind ja von der Ausgangsbasis her irgendwie gleich. Egal, wir wollen nicht über King of Queens diskutieren. Wir steigen jetzt in diesen Fall ein. Abschließend noch sagen, Michelle McNamara, die hat dieses Buch eigentlich nur angefangen, weil sie über diese ganzen Informationen gestolpert ist zu diesen Fällen und gelesen hat, dass der Fall einfach ruht, an dem wurde nicht ermittelt und die konnte einfach nicht verstehen, wie so viele Informationen vorhanden sein konnten und so viel Leid geschehen ist, aber der Fall trotzdem offensichtlich niemanden interessiert, also Seiten der Entwicklung, der Ermittlungsbehörden.
Wahnsinn, ne? Und wir reden jetzt hier nicht von einem Mord oder einer Vergewaltigung oder so, sondern wirklich hier von so einem riesen Strafregister im Prinzip, so dass man dann ja auch wirklich sagen muss, hey, scheinbar geht es um 13 Morde, die nicht so wirklich jemanden interessiert haben.
Mindestens, ja.
Also und was ich, eine Frage noch, Entschuldigung, die ich noch hätte an der Stelle ist, du meintest gerade, dass sie dazu oder dass ihr Buch auch dazu beigetragen hat, postmortem, dass jetzt die verschiedenen Behörden zusammengearbeitet haben. Heißt das denn auch, dass die Morde in verschiedenen Städten stattgefunden haben?
Genau, die haben alle in Kalifornien stattgefunden, aber in verschiedenen Gebieten, auch dazu komme ich im Laufe der Geschichte. Okay. Das ist nämlich, das passt nämlich oder das hat auch mit dieser planvollen Herangehensweise des Täters zu tun. Ich habe eben gesagt, ungefähr 45 Vergewaltigungen, es sind wahrscheinlich deutlich mehr, also 45 konnte man ihm nachweisen, ein paar waren auch schon verjährt, das war dann so ein bisschen ein Problem. Wahrscheinlich hat er alleine als East Area Rapist schon um die 50 Vergewaltigungen begangen, also das ist die, wie hoch da die eigentliche Zahl ist, ist schwer zu sagen.
Okay.
Das Ganze beginnt, wie gesagt, so zwischen dem Ende 1973 und dem März 1974 mit verschiedenen Einbrüchen. Und da ist es erstmal so, dass er noch gar nicht großartig was macht. Also der Täter holt sich hier erstmal den großen Reiz und den Adrenalinkick, indem er einfach in Häuser einbricht, indem er in den Häusern auch schon irgendwie kleine Deko-Gegenstände umstellt oder Bilder umhängt und dann quasi sich an dieser Fantasie ergötzt, dass das den Leuten auffällt, aber dass die so ihrer Wahrnehmung nicht so richtig trauen, weil wer würde schon einbrechen und vielleicht einfach nur ein Bild umhängen? Also dass die vielleicht denken so, war ich das vielleicht oder wie ist das jetzt gekommen? So, also eher so Streiche erstmal.
Ja, finde ich an der Stelle tatsächlich auch schon ziemlich psycho, muss ich sagen, weil
Vollkommen.
Ja, weil, doch, ich finde, also mit jedem Einbruch verbindet man ja automatisch immer so ein Gefühl der Beschmutzung.
Ja.
Also so ein klassischer Einbruch, keine Ahnung, Scheibe wird aufgeschlagen, irgendwas wird, Schmuck wird geklaut, irgendwie eine Brieftasche wird geklaut, ein Laptop und Schüsse und ungefähr sowas, ne? Damit einhergeht ja mehr als dieser materielle Verlust, sondern es geht ja viel eher auch darum, dass man sein Zuhause, also seinen Wohlfühlort, seine Sicherheitsinsel quasi beschmutzt vorfindet und das Gefühl haben muss, dass diese Person sich alles angesehen hat, alles angepackt hat, überall Spuren hinterlassen hat. Und also, ich meine, zum Glück ist mir das noch nie passiert, Klopf auf Holz. Aber man kann ja nur hoffen, dass, oder ich würde zumindest so reagieren, dass ich dann alles reinigen würde. Weißt du? So alles. Desinfizieren bis in jeden Winkel, so ungefähr. Und in so einer Situation, also aus diesem Gefühl heraus der Beschmutzung, wenn ich das jetzt umgedreht sehe und jemand quasi nur einbricht, um zu beschmutzen, um so Kleinigkeit zu machen, um diesen Nerven-Thrill zu haben, muss ich sagen, okay, das finde ich wirklich irgendwie so noch noch gemeiner eigentlich als einfach ein Diebstahl.
Ja, wir hatten das ja schon im Fall des Vampirs von Sacramento, Trenton Chase, der dann teilweise in Häuser eingebrochen hat und dann irgendwie in die Kinderbetten gekackt und gepinkelt hat, einfach so als Statement. Ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, dass bei mir eingebrochen wurde, das war kein geiles Gefühl. Also es ist wirklich so, was du sagst, ist das vorherrschende Gefühl, dass man denkt, okay, der materielle Schaden, scheiß drauf, aber einfach das Gefühl, dass irgendjemand in deinem privatesten Raum war.
Genau.
Bei mir war es ja so, das war auch nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster und ich war einfach so endlos sauer, dass ich nicht früher nach Hause gekommen bin oder einfach überhaupt gar nicht gegangen bin, also dass ich nicht zu Hause war in diesem Moment, ne?
Glaube ich dir auch so, ja.
Und mein damaliger Mitbewohner, dem ging es genauso, also der hatte richtig richtig Mord- und Foltergedanken, da war es dann, glaube ich, auch unterm Strich gut, dass wir diesen Einbrecher nie in die Finger bekommen haben.
Aber ihr wisst auch bis heute nicht, wer es war, ne?
Ja, es gibt...
Habt ihr eine Vermutung?
Ja, es gibt eine sehr starke Vermutung, aber egal, das ist jetzt...
Okay.
Okay, also wie gesagt, wir beginnen jetzt so 73, 74 mit den ersten Einbrüchen und es sind mehr so, schlechte Scherze, die er macht. Das reicht ihm aber schnell nicht mehr. Schnell geht es dann auch ums Vergewaltigen. Und zwar zeigt sich hier schon seine planvolle Vorgehensweise. Er bricht teilweise Wochen und Monate, bevor er letzten Endes die Tat vollzieht, ein. Erst nur in die Wohnung von Frauen, die alleinstehend sind. Und er macht dann schon so Dinge wie Alarmsysteme deaktivieren, Fenster öffnen für ein erneutes Wiedereindringen. Wenn er eine Waffe findet, dann nimmt er die Munition raus. Er deponiert selber Waffen im Haus für sich, für seine Benutzung. Er freundet sich mit den Hunden an, damit die nicht bellen, wenn er nochmal reinkommt. Also er geht sehr, sehr taktisch vor. Und er beobachtet die Opfer teilweise wirklich Wochen und Monate, stellt so Timetables auf, so Zeitpläne. Wann sind die zu Hause? Wann sind die üblicherweise unterwegs? Wann sind die alleine anzutreffen? Also der geht super, super minutiös vor.
Krass, sehr unheimlich.
Und meistens sucht er sich das letzte oder vorletzte Haus in der Straße aus, sodass er von da aus dann irgendwie schnell im Gebüsch verschwinden kann. Also super, super strategisch. Ich finde dieses Anfreunden mit den Haustieren, also Hunden, das ist so crazy, ne, dass die Leute sich sicher fühlen, weil sie einen Hund haben und denken, der bellt, wenn jemand kommt, aber nicht damit rechnen können, natürlich, dass der Hund den Eindringling eben schon kennt.
Sehe ich auch so.
Ja, und so ziehen dann seine Einbrüche eben auch Vergewaltigungen nach sich. Wie gesagt, es geht da um alleinstehende Frauen, die sind für ihn dann natürlich leicht zu überwältigen, vor allem auch, wenn deren Sicherheitsmaßnahmen schon im Vorfeld außer Gefecht gesetzt wurden, eben Hunde, die nichts machen oder Waffen, die entladen wurden. Da hat er sich dann teilweise auch einen Spaß draus gemacht, dass er die Opfer noch ihre Waffen hat erreichen lassen, nur dass sie dann merken können, sie können sich damit nicht verteidigen, weil die Munition fehlt. Natürlich großes Glück für ihn, dass das nicht zwischenzeitlich aufgefallen ist, ne? Aber da zeigt sich auch so eine sadistische Ader seinerseits.
Sehr, ja, und auch der Nervenkitzel dahinter, ne?
Genau.
Also weil, wie du schon gesagt hast, es hätte ja in der Zwischenzeit auch durchaus sein können, dass es mit den Patronen aufgefallen wäre.
Genau. Dieser Modus operandi eskaliert dann natürlich irgendwann. Da reicht ihm das dann schon nicht mehr, in Häuser einzubrechen, wo eben alleinstehende Frauen leben. Da hatte er es dann auf Häuser abgesehen, wo eben auch Männer zu Hause sind oder wo eben Familien leben. Und so kommt es am 11. September 1995 auch zum ersten Mord. Der Täter bricht in das Haus von Snelling ein, Claude Snelling, ein Journalist und Professor an der Uni, der durch Geräusche wach wird und einfach merkt, dass der Golden State Killer quasi die Tochter des Hauses, 16-jährige Tochter, aus ihrem Schlafzimmer rauszerrt aus dem Haus und die offensichtlich entführen möchte. Snelling rennt hinterher, will seiner Tochter helfen und wird vor seiner Haustür vom Golden State Killer erschossen. Das ist dann der erste Mord, den er begeht. Er kann sich noch zum Haus zurückschleppen, seine Frau alarmieren. Die findet ihn dann sterbend im Hauseingang quasi. Der Killer ist aber jetzt noch nicht so abgewichst, dass er die Tochter entführt. Diese Situation scheint ihn jetzt auch so ein bisschen zu überfordern. Er lässt sie quasi auf den Boden fallen. Er hat die so halb auf dem Rücken, tritt auf sie ein, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, sich nicht wehren oder ihm folgen kann und verschwindet dann aus der Szenerie. Also zieht diese Entführung nicht durch, hat jetzt den Vater erschossen. Die Ehefrau findet den sterbend quasi auf der Fußmatte und die Tochter wird, schwer verletzt zurückgelassen.
Übel. Sehr, sehr übel.
Ja, das ist extrem übel. Und auch sein, wie gesagt, gesamter Modus operandi, der eskaliert jetzt. Er bricht nach wie vor in die Häuser von Paaren ein, auch eben gerne nach dem gewohnten Muster, dass er eben schon vorher lange die ausspioniert, dass er auch schon vorher Vorbereitungen trifft. Und jetzt macht er es in der Regel so, dass er die Frauen, dass er den Frauen befiehlt, die Männer zu fesseln. Dann nimmt er gerne eine Untertasse und eine Kaffeetasse und stellt die auf dem Mann ab. Und der Mann muss dann also zuhören, wie seine Frau vergewaltigt wird. Und wenn aber der Täter diese Tasse klirren hört, dann weiß er, der Mann wird sich bewegen und dann wird er beide töten. Also er sagt dem Mann quasi, ich missbrauche deine Frau, du musst dabei zuhören. Wenn ich das Geräusch höre, dass es klimpert, dass du versuchst aufzustehen, dann töte ich euch beide. Das heißt, die Männer sind dann in ihrer Angst natürlich wirklich darauf angewiesen, mucksmäuschenstill und auch total bewegungslos zu sein, um bloß nicht diese Provokation aufkommen zu lassen.
Mhm.
Und müssen dann mit anhören, was da ihren Frauen angetan wird. Danach bleibt er meistens noch stundenlang im Haus. Auch das ist so ein bisschen psychische Folter, und durchwühlt irgendwie lautstark Schubladen, spricht mit sich selber in einer hohen Stimme, also so eine auffallend hohe Stimme.
Warte mal ganz kurz, nach der Vergewaltigung?
Nach den Vergewaltigungen, ja.
Also das heißt, die beiden Opfer bleiben am Leben?
Erstmal noch, ja.
Dann stöbert er irgendwie, guckt, was er findet.
Genau.
Und die bleiben einfach gefesselt und irgendwie geknebelt in der Ecke so lange.
Genau.
Ausharren.
Ja. Genau, der entnimmt dann irgendwelche Trophäen aus dem Haus beispielsweise, macht sich Essen. Das ist auch so ein Ding, der macht sich eigentlich immer was zu essen, chillt noch relativ lange in dem Haus und spricht mit sich selber mit so einer hohen Stimme, wo er dann auch irgendwie sagt, I hate you Mama und I hate you Betty, und auch anfängt zu weinen. Teilweise fängt er auch schon nach den Vergewaltigungen direkt an zu weinen, also ganz, ganz seltsam. Man weiß da nicht so richtig zu dem Zeitpunkt, ist der Täter psychisch einfach gestört oder möchte er das Bild eines psychisch gestörten Menschen erwecken, um eben, falls er erwischt wird, dann diese Karte spielen zu können.
Hm, verstehe.
Manchmal versteckt er sich dann auch noch irgendwie relativ lange im Haus und ist ganz still, sodass die Leute denken, er ist weg, nur um dann nochmal hervorzukommen und sie zu erschrecken und nochmal zu vergewaltigen. Also absoluter Sadist.
Ich wollte gerade sagen, ziemlich sadistischer Zeitgenosse. Ja doch, wahrscheinlich noch Zeitgenosse. Ich weiß ja nicht, welche Strafe er bekommen hat, aber maximal übel, ne? Also das ist total grausam und gleichzeitig auch mordsintelligent, und das macht es ja so gefährlich, brandgefährlich.
Ja, genau. Und auch einfach eiskalt. Es gibt einen Fall, wo er ein Ehepaar eben auch überwältigt hat. Der Mann hört zu, wie die Frau missbraucht wird, das Übliche. Und der Täter verlässt dann das Schlafzimmer, um eben das Haus zu durchsuchen. Und im Flur begegnet ihm dann die 4-jährige Tochter des Ehepaars. Die ist wach geworden. Und er sagt zu ihr, das hat sie dann später erzählt, also sie überlebt und sie kann sich an diese Nacht erinnern. Und er sagt zu ihr, ich spiele mit Mama und Papa, möchtest du nicht mitspielen?
Alter, was hat das Kind geantwortet?
Das Kind war halt total geschockt, weil er hatte so eine weiße Maske auf, also so ein weißes, fahles Gesicht in diesem dunklen Flur und wohl auch ein langes Messer am Gürtel. Und das Kind war wohl komplett geschockt. Dem ist nichts passiert, aber das hat sie halt ihr Leben lang geprägt. Ne?
Ja, aber was hat er mit dem Kind dann gemacht?
Das hat er dann irgendwie in sein Zimmer gepackt und halt auch irgendwie gefesselt, aber es gab keinen Missbrauch oder so in dem Fall. Ne?
Weißt du, allein diese Aktion macht mich schon wieder so wütend, das gibt's gar nicht.
Ja, definitiv, weil man einfach, man kann einfach diese Hilflosigkeit der Opfer, man kann sich da so reinversetzen, und das ist fast schon schmerzhaft. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, als Partner und Familienvater da diese Nacht durchleben zu müssen und einfach nichts tun zu können, das ist, das muss absolut grauenhaft sein.
Wurden denn diese beiden Eltern dann hinterher umgebracht von ihm?
Die haben überlebt. Also seine Morde, die hat er dann in der Regel erst später begangen, außer jetzt diesem Snelling. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, auch später noch. Also erstmal reicht ihm das primär zu vergewaltigen und eben auch die Ehemänner daran teilhaben zu lassen. Und ja. Weitere Erweiterung dieses Szenarios. Er hat dann oft seine Opfer auch noch Jahre, teilweise Jahrzehnte danach noch angerufen und am Telefon mit so einer verstellten Stimme so ins Telefon geatmet und gesagt, dass er sie töten wird oder sie an diese Nächte erinnert, zum Beispiel die Mutter des Kindes, dass er gefragt hat, ob sie nicht mitspielen möchte. Die hat er irgendwie 27 Jahre später angerufen und gefragt, ob sie sich noch an die Nacht erinnert, wo sie gespielt haben. Also so als Verweis auf diese Nacht.
Also sorry, ne, da fallen mir jetzt unfassbar viele Beleidigungen jetzt gerade ein. Das ist eigentlich so eine Blaupause für sämtliche Horrorstreifen, wo man wirklich nicht glauben sollte, dass es sowas wirklich gibt.
Ja.
Unglaublich.
Der letzte Anruf tatsächlich war im Jahr 2001, also auch schon lange nach Beendigung seiner Strähne. Selbst danach hat er dann die Leute noch weiter gequält, seine bisherigen Opfer. Das ist auch total ekelhaft. Und die Frauen haben ihn auch meistens direkt wiedererkannt am Telefon, weil diese Stimme, mit der er hat, wie gesagt, mit so einer hohen, verstellten Stimme gesprochen. Und die war wohl so markant, dass die Frauen immer direkt wussten, wer da am Telefon ist.
Alter, auch noch so Psycho mit einer hohen Stimme, ne? Sorry, ey, aber tut mir leid, ich sag das nicht oft, aber für mich der Inbegriff eines Dirnensprosses.
Der Typ ist auf jeden Fall der totale Dirnenspross, ja. Das kann man wirklich nicht anders sagen, ja. So ein bisschen Probleme hat die Polizei, so die Taten des Täters oder dieser vier vermeintlichen Täter übereinzubringen, weil er eben zwischendurch auch umzieht. Also der weiß auch genau, in welche Kilometerabstände er zurücklegen muss, damit die Reviere untereinander nicht mehr kommunizieren. Also der bewegt sich immer innerhalb Kaliforniens, aber der weiß genau, in welchen Abständen es untereinander Kommunikation gibt und welche Bereiche er verlassen muss, um eben quasi auf komplett neuer Leinwand aufzutreten.
Also ich bin schon extrem gespannt, was das für ein Typ ist und was er sonst so in sein Leben treibt.
Ja, ich muss kurz erwähnen, dass er durchaus auch Glück hat, dass er nicht erwischt wurde zwischendurch. Also er hat natürlich alles sehr, sehr gut vorbereitet, aber hier und da hatte er auch einfach immenses Glück. Am 12. Dezember 1975 hat er wieder ein Haus ausgekundschaftet, um wieder zu vergewaltigen. Was er nicht wusste, offensichtlich ist, dass der Hausbewohner, der Herr des Hauses bei der Polizei arbeitet. Gut, vielleicht wusste er das und es war nur Nervenkitzel für ihn. Und dessen Tochter, also des Hausbewohners, hat den Golden State Killer quasi im Gebüsch rumschleichen sehen und das Haus beobachten. So. Und das hat sie ihrem Vater erzählt und der hat sich jetzt überlegt, sich auf die Lauer zu legen und den Täter dann in frischer Tat zu erwischen in Flagranti.
Mhm.
Und als also der Golden State Killer in dieses Haus eindringt und in der Küche steht, steht auf einmal der Hauseigentümer vor ihm, hat eine Taschenlampe neben sein Gesicht und eine Pistole, also bedroht den, leuchtet ihn an und outet sich auch als Polizist. Und dem Täter ist jetzt sofort klar, okay, ich muss irgendwas tun, sonst werde ich erwischt. Und er sagt, dass er eben für diese anderen Taten verantwortlich ist. Also er weiß, der Polizist wird auf jeden Fall Bock drauf haben, ihn zu erwischen, weil man eben nach diesem Rapist sucht.
Ja.
Und er sagt, alles klar, ich nehme jetzt meine Maske runter, weil er eben weiß, das ist so, jeder bei der Polizei will die Identität des Täters kennen. Und während er sich langsam die Maske runterzieht, greift er mit der anderen Hand in seine Tasche, wo er seine Pistole hat, und schießt dann quasi so aus der Tasche auf den Hauseigentümer.
Ach, trifft, Quatsch. Das ist doch wirklich wie in einem Film.
Wie in einem Film.
Man glaubt doch nicht, dass sowas in Wirklichkeit passiert.
Er trifft auf jeden Fall dessen Taschenlampe, die er, wie gesagt, neben sein Gesicht hält. Also Glück, dass er ihn nicht ins Gesicht getroffen hat.
Ja, Riesen, das Glück seines Lebens.
Ja, und kann dann diesen Moment nutzen, um aus dem Haus zu verschwinden. Also es bleiben alle unverletzt im Haus, aber der Hauseigentümer hat Riesenglück, dass er nicht erschossen wurde. Und der Täter hatte einfach unfassbares Schwein, dass er verschwinden konnte.
Ja, und dass er dieser Polizist nicht direkt abgedrückt hat.
Genau, ja. Aber eben, ja, wie gesagt, durch diese Umzüge auch werden auch die Taten dann gar nicht so miteinander in Verbindung gesetzt. So, der Typ ist einfach der ist einfach extrem gut vorgegangen. Die Polizei, die hat jetzt so ein erstes Profil und die sagen, der East Area Rapist, der ist sehr, sehr planvoll vorgegangen. Das zeigt dieses Studieren der Opfer, dieses Ausspähen der Opfer. Der ist strategisch, der muss körperlich fit sein, der hat bei seinen Fluchten teilweise so Zäune überwunden und irgendwelche Gebüsche oder ist über Fenster geklettert, die halt nicht so leicht zu erreichen sind. Und schnell drängt sich so die Theorie auf, okay, das ist jemand, der vielleicht berufsbedingt körperlich fit sein muss, vielleicht Soldat. So militärische Vergangenheit würde auch erklären, warum der so planvoll und strategisch vorgeht.
Mhm.
Weitere Übereinstimmung. Alle Opfer sind so Angehörige der Mittelschicht, also jetzt nicht unbedingt super reich, aber auch keine armen Leute. Und man hat ja damals auch so ein bisschen die Theorie vertreten, dass Serientäter sich so in ihrem sozialen Umfeld bewegen, also in ihrem ethnischen und sozialen Umfeld. Also man ist davon ausgegangen, dass weiße Täter eher weiße töten, farbige eher farbige und so weiter und so weiter. Und ja, hier hat man jetzt eben dieses soziale Umfeld dann auch noch als für die Bewertung herangezogen. Mhm. Teilweise, wie gesagt, hat er die Leute nachweislich irgendwie Wochen und Monate ausspioniert. Das ist ja eben super, super gruselig. Manchmal macht er sich auch einen Spaß daraus, sich irgendwie schon Wochen vor seinen Angriffen den Opfern zu zeigen, also so maskiert zum Fenster reinzugucken, dass man ihn sieht, dass da jemand mit einer Maske reinguckt, dann zu verschwinden und dann, wenn die Leute das quasi schon vergessen hatten, so einen Monat später, dann bricht er ein und überfällt sie halt.
Auch das wieder filmreif ohne Ende und super gruselig.
Ja, in der Gegend von Sacramento, da nehmen seine Vergewaltigungen dann so krasse Formen an, dass er wirklich teilweise jedes Wochenende Frauen vergewaltigt. Also man geht davon aus, dass er alleine dort so um die 50 Vergewaltigungen begeht. Das ist schon auch sehr, sehr krass.
Komplett, ja.
Das jüngste Opfer ist 13 Jahre alt. Aber bisher eben noch keine Morde. Nur eben dieses Quälen der Opfer auch nach der Tat. Das ist auch so ein Modus operandi, der immer wieder kehrt. Also dieses lange im Haus verbleiben und die einfach quälen, ne? Diese hohe Stimme, dieses Weinen nach dem Sex, dieses dann doch nochmal hervorkommen und nochmal über die Leute herfallen, wenn die denken, er ist gegangen. Also so richtiger Terror
im Prinzip. Ja, genau, Terror, das passt sehr gut. So können wir die Folge nennen.
Ja, ich würde sie anders nennen, ich sage dir noch warum, aber Terror würde tatsächlich auch ganz gut passen, ja. Er entnimmt Trophäen in den Häusern, also wie klassische Serientäter das häufig tun. Was das genau ist, da ist jetzt nie großartig drüber gesprochen worden, aber ich denke halt vielleicht irgendwelche Schmuckstücke oder Wäschestücke oder irgendwas Markantes, was er dann dem Haushalt zuordnen kann.
Okay.
Der Nachbar eines Ehepaars, bei dem er einbricht, ist Polizist und kriegt das irgendwie zufällig mit, dass da eingebrochen wird, aber auch da kann der Täter entfliehen. Auffällig ist, dass er bei vielen Taten mit einem Fahrrad geflohen ist, also man davon ausgehen muss, dass er relativ nah in dieser Gegend wohnt, wo die Taten stattfinden, dass er halt einfach, dass ein Fahrrad ihm quasi reicht. Und da spielt auch wieder dieser Aspekt eine Rolle, körperliche Fitness, die er offensichtlich haben muss. Wobei natürlich ein Fahrrad auch an sich kein schlechtes Fortbewegungsmittel ist, weil es auch eben leiser ist als ein Auto. Und wenn du mit dem Auto durch die Gegend fährst nachts, dann fällt das vielleicht eher auf als mit dem Fahrrad.
Findest du? Also ich finde Fahrradfahrer in der Nacht eher suspekt.
Ja, wenn du sie wahrnimmst, aber du hörst es halt nicht so. Du würdest
das,
ein Auto.
Das stimmt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der einfach ein paar Blocks weitergefahren ist, um dann in irgendeinen Pulli zu steigen oder so.
Ja, das war scheinbar nicht so. Der ist wirklich mit dem Fahrrad gefahren. Hm. Also geht die Polizei halt auch davon aus, dass er auch so in der groben Gegend der Verbrechen wohnt. Also auch so eher jemand aus der Mittelschicht ist oder jemand zumindest, der in so einer Mittelschicht-Gegend nicht auffallen würde, also nicht irgendwie hervorstechen würde.
Hm.
Also so ein paar Sachen kann man jetzt über ihn sagen. Er ist jemand, der planvoll ist, wahrscheinlich nicht dumm, eher das Gegenteil. Jemand, der vielleicht eine militärische Vergangenheit hat. Jemand, der auf jeden Fall sadistische Züge hat. Die Polizei geht auch davon aus, dass diese sadistischen Züge so stark ausgeprägt sind, dass die auch in seinem normalen Leben hervortreten werden, auf die eine oder andere Weise.
Ah ja, okay.
Und jemand, der eben körperlich fit ist und da irgendwo in dieser Gegend wohnt. Das sind jetzt so die Eingrenzung, die man schon mal vornehmen kann.
Mhm.
Da gibt's auch eine.
Woher weiß man das mit dem Fahrrad?
Weil teilweise er dabei gesehen wurde, wie er damit geflohen ist. Ja.
Okay.
Da gibt's dann teilweise auch eine besonders gruselige Geschichte aus dieser Zeit in Sacramento, die ist bei mir so hängen geblieben bei der Recherche, die finde ich wirklich krass. Da gibt's so ein Town Hall Meeting, also man trifft sich in so einem Gemeindesaal. Und die Polizei muss Rede und Antwort stehen. Also die besorgten Bürger, die wollen gerne hören, wie ist der Stand der Ermittlungen, was wird für unsere Sicherheit getan.
Mhm.
Und die Polizei, die sagt dann solche Dinge wie, ja, wir haben jetzt die Streifen verdoppelt und wir, keine Ahnung, passen hier und da besonders auf. Also die rechtfertigen sich, die versuchen ihr Vorgehen zu erklären, ohne zu viel preiszugeben natürlich. Und ein Mann steht auf und der so, keine Ahnung, so typischer, in so typischer verklärter Macho-Art sagt er dann halt, dass die bisherigen Opfer, dass die kann er nicht ernst nehmen, das können keine richtigen Männer gewesen sein, sonst hätten die ihre Frauen beschützen können und wie lächerlich das überhaupt ist, dass man bei sich zu Hause einbrechen lässt und sich zu Hause überfallen lässt und das sind keine richtigen Männer und wenn der Täter zu ihm kommen würde, dann würde er das bereuen und zwei Wochen später ist dann genau dieser Typ Opfer des Golden State Killers.
Ja, wie kann man auch, also nein, ich meine, mir tut es natürlich leid, dass er auch Opfer wurde, aber trotzdem, wie kann man denn so eine Bananenaussage tätigen?
Es ist total dumm, aber es zeigt eben auch eines, der Täter war bei diesem Townhall-Meeting anwesend. Und das verunsichert die Leute jetzt natürlich total. Also es gibt dann auch Fotos von diesen Meetings und nachdem man jetzt halt dann wusste, wer es war, viele, viele Jahre später, hat man den Täter dann auch gesehen.
Hat man ihn da gesehen, ja. Ah, ja, spannend. Ja. Gibt es da Bilder von?
Ja, ja, die kann man finden auf jeden Fall. Also der hat sich da quasi unters Volk gemischt und das verunsichert die Leute in Sacramento jetzt natürlich total. Ne? Also da hat jemand quasi auf so einem Meeting eine große Fresse gehabt, wird kurz danach eben auch vom Täter besucht und jetzt weiß man, ey, der muss unter uns sein. Der war da unter uns, das ist einer von uns, so, ne?
Mhm, krass.
Ja, und jetzt eskaliert das Ganze dann eben weiter auch Richtung Mord. Er verlässt allerdings die Gegend um Sacramento und zieht 400 Kilometer weiter nach Santa Barbara. Das ist wieder genau so ein Flächenabschnitt, wo er weiß, dass da die Kommunikation untereinander nicht stattfinden wird. Also wie gesagt, alles super geplant. Die erste Tat in der neuen Gegend, die geht ein bisschen schief.
Entschuldigung, dass ich da jetzt ganz kurz einhake. Das Ganze war wann jetzt genau?
Das ist jetzt 78.
78, das heißt also nach 5 Jahren zieht er um.
Ja, genau.
Und hier finde ich zum Beispiel, ist der erste Marker gesetzt, vielleicht wirst du später was dazu sagen, aber vielleicht auch nicht, wo die Polizei eigentlich tatkräftig werden müsste und da mal einfach verfolgen müsste, wer jetzt genau in dieser Zeit umgezogen ist. Denn wenn auf einmal bei so einer hohen Stückzahl an Opfern, die dieser Typ produziert hat, alles wegbricht und quasi dann es wieder eine vermeintlich sichere, in Anführungsstrichen normal sichere Gegend ist mit normalen Delikten, sage ich jetzt mal, dann sollte man doch wirklich mal zum Einwohnermeldeamt gehen und zu gucken, hey, wer ist denn von hier jetzt weggezogen?
Ja, das könnte man machen. Ich weiß nicht, wie das damals mit der Meldepflicht in Amerika läuft. Das ist ja heutzutage noch nicht so stark. Also Amerika ist ja durchaus ein Land, wo du immer noch sehr gut ab- und untertauchen kannst. Damals war es wahrscheinlich noch krasser. Ich glaube, da hat keine so richtige Meldepflicht bestanden. Das Ding ist, er zieht quasi um mit einem großen Paukenschlag. Er zieht nicht einfach so um, sondern es gibt einen Doppelmord in Sacramento und nach dem packt er dann quasi seine Sachen und verlässt die Gegend. Da ist ein junges Ehepaar, eine 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann, das Ehepaar Maggiore. Die gehen mit ihrem Hund spazieren, abends in einer Gegend, wo es schon zuvor diverse Übergriffe des Täters gab. Und merken dann quasi, als sie nach Hause kommen, dass der ihnen auflauert, so in einem Gebüsch neben ihrem Haus. Also die sehen da jemanden lauern und die denken, okay, wenn wir ins Haus gehen, dann wird er uns nachkommen. Und die versuchen, der Konfrontation zu entgehen, indem sie die Straße runter weglaufen und Hilfe holen. Und er verfolgt sie ein Stück weit und erschießt sie halt so hinterrücks. Und das ist insofern, finde ich, auch eine interessante Eskalation, weil er hätte die auch im Prinzip einfach laufen lassen können. Also da hat er quasi das erste Mal wirklich aus dem Töten Befriedigung bezogen.
Mhm.
Aber mit diesem Paukenschlag verlässt er dann Sacramento und zieht eben nach Santa Barbara, um da, wie gesagt, quasi neu anfangen zu können. Die Taten, die dort begangen werden, die werden dann unter das Label des Original Night Stalker fallen.
Mhm.
Am 1.10.1980 überfällt er ein Paar und auch da ist wieder das Gleiche. Er fesselt die, er spricht mit sich selber. Die gehen davon aus, dass sie nur überfallen und ausgeraubt werden sollen, dass da gar nichts weiter passiert. Erst als er dann mit seiner extrem hohen Stimme vor sich hinspricht und immer wieder zu sich selber sagt, I will kill them, ist denen halt klar, dass sie in Lebensgefahr schweben. Und ihnen gelingt es tatsächlich, während er das Haus durchsucht, aus dem Schlafzimmer zu fliehen, aus dem Haus zu fliehen. Ohne dass ihnen was angetan wurde, also ja, die Frau wurde missbraucht, aber ohne dass sie verletzt oder getötet wurden oder sonst irgendwas versucht wurde mit ihnen zu machen. Der Nachbar dieses Paares ist zufällig ein FBI-Agent, der gerade nach Hause kommt von seiner Schicht, der aber so quasi überrumpelt wird von dieser Schnelligkeit der Ereignisse, dass der Täter wiederum in der Nacht verschwinden kann. Also der hat riesiges, riesiges Glück, ne? Ich meine, da wohnt einfach nebenan jemand so von der Top-Polizeibehörde. Und auch da kann er dann einfach verschwinden, so weil der Typ einfach nicht damit rechnet, dass was passiert.
Aber wie kann das gehen? Also die schaffen es quasi unentdeckt zu fliehen, flüchten dann irgendwie übers Fenster aus so einem amerikanischen Haus, wie man sich das vorstellt, springen vielleicht aufs Vordach maximal, landen auf dem Rasen, halb bekleidet oder so. gehen dann zum Nachbarn, der quasi mit seinem Auto wiederkommt und erzählen ihm das. Und wie kann dann der Täter fliehen? Ja. Wie geht sowas?
Ich denke, dass das Paar einfach aus dem Haus geflüchtet ist. Die haben dann geschrien, auf sich aufmerksam gemacht. Der Nachbar kam gerade nach Hause und der hat sich dann quasi orientiert und wusste gar nicht, was Sache ist. Und in der Zeit ist der Täter wahrscheinlich schon, hat das Haus schon verlassen und war dann schon quasi über alle Berge. Ne?
Oh mein Gott. Ist schon krass, was der für ein Glück hatte.
Durchaus, ja. Das hält ihn auch nicht davon aus, weiterzumachen. Er überfällt kurze Zeit später, 2 Monate später, ein Ehepaar, 2 Mediziner. Der 35-jährige Dr. Robert Offerman und seine Frau Alexandra Manning, die beide eben wie immer im Schlafzimmer hergerichtet werden, die Frau des Hauses vergewaltigt, ihr werden Ringe gestohlen als Andenken eben und beide werden erschossen. Da hat er jetzt dann also wirklich quasi seine Lust verknüpft. Also da hat das Vergewaltigen dann nicht mehr gereicht. Jetzt ist eben sein Ziel zu vergewaltigen und zu töten und eben auch Dinge zu entnehmen, Trophäen zu entnehmen. Vor Ort in dem Blut der Opfer werden Pfotenabdrücke eines großen Hundes gefunden. Die beiden hatten keinen Hund, das heißt, man spekuliert jetzt, dass er offensichtlich einen Hund bei sich hatte, noch während dieser ganzen Tat, aber das ist jetzt auch so eine ganz neue Sache, das findet sich später nicht mehr.
Ist aber auch eine sehr seltsame Konstellation, mit Hund und Fahrrad zu fliehen hinterher.
Übertrieben, und das ist sowieso eine ganz, ganz seltsame Konstellation. Der hat sich dann halt auch nachweislich noch im Wohnzimmer breit gemacht und hat sich von den Resten des Thanksgiving-Truthahns bedient. Also auch so total skurril. Er ist diesem Modus auch immer treu geblieben, dann in den Häusern der Opfer sich noch gemütlich was zu essen zu machen. Auch irgendwie eine interessante Sache, finde ich, weil das ja auch so krass das Risiko, erwischt zu werden, erhöht, ne?
Ja, das ist so ein ganzheitlicher Missbrauch.
Ja.
Also so wirklich die Wegnahme sämtlicher Intimität.
Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er einfach nur mit einer Hundepfote dahin gegangen ist, um ein bisschen Verwirrung zu stiften.
Das kann gut sein, das wird nicht geklärt. Das ist nur so ein Side-Note, den ich erwähnen wollte. In den Jahren 1980 bis 81, da ändert er seinen Modus operandi so ein bisschen. Er bricht bei einem Anwalt ein und tötet den und seine Frau und auch ein anderes Ehepaar, die wohnen in so einer gated community, also in so einem abgeschlossenen Bereich, wo auch drauf aufgepasst wird so ein bisschen.
Mhm.
Der Typ ist Student und die Frau ist Krankenschwester. Alle werden umgebracht, also auch dieses erste Paar, wo er einsteigt. Die werden allerdings nicht erschossen oder erstochen oder sonstiges, sondern die werden mit Holzscheiten, die er in dem Haus findet, erschlagen. Also das ist so Feuerholzscheite, was ja nochmal eine ganz andere Dimension der Gewalt ist, was aber auch dazu führt, dass man das wiederum eben nicht ihm als Täter zuordnet. Das sind dann diese Diamond-Knot-Killer-Taten, weil er da auch einen anderen Knoten verwendet, eben diesen chinesischen Diamond-Knot und eben eine andere Mordwaffe.
Aber alles andere ist gleich. Er fesselt die erst,
genau.
Tasse auf den Kopf, Vergewaltigung, und dann erschlägt er aber seine Opfer.
Ja, genau.
Alle 4.
Ja, genau.
Boah, heftig.
Und dann werden diese Taten eben nach diesem Diamond Knot benannt, weil das wohl ein sehr, sehr charakteristischer und auch sehr ungewöhnlicher Knoten ist, der sehr, sehr selten vorkommt.
Mhm. Den muss man ja auch erstmal können, ne? Also zumal man ja auch sagen muss, dass es zu dieser Zeit kein Internet gab.
Genau, den muss man können, ja. Das selbe Schicksal trifft dann eine 28-jährige Frau, die allein in ihrem Haus angetroffen wird. Der Mann im Krankenhaus, der hatte irgendeine schwere Krankheit und war dann nicht zu Hause. Man weiß, dass der Täter eigentlich auch für den Ehemann mitgeplant hatte, aber dann überrascht war davon, dass er nicht zu Hause war und eben dann nur die Frau ermordet hat, auch wieder erschlagen. Das hat allerdings dann das Leben des Ehemannes im Nachhinein quasi ruiniert. Also der wurde dann alkoholabhängig, weil er sich auch Vorwürfe gemacht hat, dass er nicht zu Hause war, dass er nicht helfen konnte und generell auch nicht mehr in dem Haus leben konnte, wo das seiner Frau angetan wurde. Der wurde immer wieder auch verdächtigt, was damit zu tun gehabt zu haben, und konnte dann erst viele, viele Jahre später durch einen DNA-Vergleich von diesem Verdacht befreit werden. Ja, also auch eine krasse Sache, ne, wenn du dann noch auf die Liste kommst und man sagt so, ja, du könntest da was mit zu tun gehabt haben.
Auf alle Fälle.
Ja, es gibt so eine Art Profil, und das fällt jetzt eben so 2003 dieser Michelle McNamara auf, die recherchierte, wie gesagt, in all diesen Fällen. die 4 verschiedenen Tätern zugeordnet werden. Und der fällt auf, dass der Modus operandi super gleich ist. Das ist quasi einfach nur eine Eskalation des Ganzen, also Einbruch, Vergewaltigung, dann später Morden. Aber ihr fällt auch auf, dass in all diesen Fällen irgendwie die Täterbeschreibung von denen, die überlebt haben, dann doch relativ ähnlich sind.
Gab es immer diese Maske?
Ja, es gab verschiedene Masken. Aber
verschiedene, okay.
Ja, genau. Aber ich kann dir kurz vorlesen, was man ungefähr weiß.
Gerne.
Man weiß, es ist ein blonder, blasser Mann mit einem Bürstenhaarschnitt. Gut, der war damals sehr, sehr üblich. Er ist fit, das kann man aufgrund seiner verschiedenen Vorgehensweisen erahnen. Er wird von den Frauen als dünn und sportlich, aber irgendwie fleischig beschrieben. Also so nicht dick, sondern dünn, sportlich, aber irgendwie trotzdem so fleischig.
Mhm.
Schuhgröße 41, Blutgruppe A. Und übereinstimmend berichten eigentlich alle Frauen oder alle überlebenden Vergewaltigungsopfern von einem auffallend kleinen Penis.
Okay, aber auch auffallend kleine Füße tatsächlich, wenn man von einem Mann spricht. Also Schuhgröße 41 deutet darauf hin, dass er jetzt auch nicht so der Größte unbedingt war. Also schätzungsweise maximal 1,80 oder so.
Ja, genau. Also das kann man ableiten daraus, ja. Das sind jetzt so die körperlichen Merkmale, die bekannt sind. Man weiß neben seiner physischen Fitness über ihn, dass er offensichtlich Wissen über das Vorgehen und die Arbeit der Polizei mit sich bringt. Man geht davon aus, dass er während der ersten Taten vermutlich so 18 bis 25 war. Man weiß, dass Serientäter in diesem Zeitraum häufig beginnen mit ihren Taten. Also das setzt jetzt Michelle quasi bei ihren Ermittlungen voraus. Als sie 2003 die Ermittlungen aufnimmt, geht sie davon aus, dass er 73, so 18 bis 25 war und rechnet dann quasi, wie alt er heute sein müsste.
Mhm.
Die Polizei sagt, wie gesagt, dass er vermutlich auch in privaten Beziehungen gestört und kontrollierend auftreten müsste. Vermutlich gut gekleidet ist, dass er eben nicht auffällt, auch in so guten Wohngegenden. Man hat so eine grobe Einordnung des Wohnbereichs, dadurch, dass er eben mit einem Fahrrad unterwegs war.
Was heißt jetzt des Wohnbereichs? Was soll das bedeuten? Also seines Wohnortes oder was genau?
Ja, also dass er jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer angefahren ist mit seinem Fahrrad, sondern dass er wahrscheinlich in den direkten angrenzenden Bereichen irgendwo gewohnt hat.
Okay.
Man geht davon aus, dass er einen Beruf ausübt.
Einen akademischen Beruf?
Nee, man geht davon aus, dass er zwar sehr intelligent ist, aber eher einen Beruf ausübt, der eigentlich nicht unbedingt zu seinem Intellekt passt, der ihm aber bestimmte Freiheiten einräumt, also dieses Losziehen und auf die Jagd gehen und vergewaltigen, und dass er eine relativ starke Abneigung gegen Frauen hegt.
Das ist offensichtlich.
Das ist ziemlich offensichtlich, ja. Und eben sein Sadismus ist absolut auch offensichtlich. Ne? Allein dieses Anrufen bei früheren Opfern, teilweise dann auch wirklich an Heiligabend und denen dann frohe Weihnachten wünschen oder so. Ne? Also es ist halt absolut offensichtlich, dass der Typ ein totaler Wichser ist. Und
ja.
Der dann auch 77 anfängt, sich auch an die Polizei zu wenden. Also der auch bei der Polizei anruft. Und die dann quasi verhöhnt und denen sagt, dass er schon das nächste Opfer ausgekundschaftet hat und sie nichts machen können und dann auch in der gleichen Nacht tatsächlich die nächste Vergewaltigung stattfindet. Also mit denen halt auch Katz und Maus spielt. Und diese Anrufe, wie gesagt, seine Taten enden 1988. Man kann jetzt spekulieren, warum, ob jetzt irgendwie seine Lebensumstände sich geändert haben, ob vielleicht sein körperlicher Zustand es nicht mehr zugelassen hat, so diese Taten zu begehen, ob sein Sexualdrive einfach abgenommen hat. Aber dieses Quälen, dieses Anrufen und Verspotten der Opfer zieht sich, wie gesagt, bis 2001. Also auch wenn er offensichtlich, warum auch immer, keine Morde mehr begehen konnte oder wollte oder keinen Drang mehr danach hatte, aber das Quälen, das hat er sich nicht nehmen lassen.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin wirklich sehr gespannt, welche Person das jetzt am Ende war und welches Leben dieser Mensch geführt hat, vielleicht sogar auch nach 1986. Denn das würde ja wiederum bedeuten, dass er vielleicht ein ganz normales Leben anschließend geführt hat. Ein normales Leben, das auch dazu geführt haben könnte, seinen Hass gegenüber Frauen abzubauen, weil er vielleicht eine Frau gefunden hat. Und dann aber gleichzeitig dieses Doppelleben geführt hat und immer noch diese dunkle Seite in sich trug, die dazu geführt hat, dass er immer wieder auch diese Anrufe gemacht hat. Was ja auch totaler Wahnsinn ist, das muss man sich mal reinziehen. So ein Otto Normalo, also vielleicht, das ist jetzt hier ein Bild, das ich skizziere, das ich ja noch nicht kenne, ne? Aber ein Otto Normalo, der dann einfach irgendwie, weiß nicht, am Wochenende, wenn er es irgendwie diesen Drang verspürt, dann in seiner piepste Stimme Leute anruft und halt verängstigt.
Ja. Ja, ich könnte jetzt hier noch weiter irgendwelche Taten aufzählen, die er begangen hat, aber das führt ja zu nichts. Also es ist ja immer das Gleiche, was er tut. Sexuelle Gewalt ausüben und dann die Menschen töten, eben auf die eine oder andere Art, indem er sie erschießt oder erschlägt.
Ja.
Das letzte Opfer tatsächlich ist eben eine junge Frau, eine 18-Jährige im Jahr 1988, die ebenfalls vergewaltigt und erschlagen wird, und zwar derart erschlagen, dass die Identifizierung nur aufgrund körperlicher Merkmale gelingt, weil ihr Gesicht einfach so zugerichtet ist. Die Polizei hat, wie gesagt, so keinen Ansatzpunkt. Aber ein Ermittler, der hört dann irgendwann von diesem Ansatz von Michelle McNamara und von diesem Buch, das sie geschrieben hat, und davon, dass sie davon ausgeht, dass es ein Täter ist. Und da kommt zum ersten Mal dieser Terminus Golden State Killer auf. Wie gesagt, bisher waren das für die Polizei 4 Mörder. Und der schreibt jetzt verschiedene Dienststellen an und siehe da, es gibt ein DNA-Profil von einigen dieser Taten. Mhm. Also von einem Täter quasi. Und das wurde verglichen mit der Polizeidatenbank. Das hat kein Äquivalent gefunden. Also wer auch immer der Täter ist, der ist niemals zuvor in Erscheinung getreten oder musste eine DNA-Probe abgeben.
Ja.
Dieser Ermittler macht jetzt aber was anderes, was ziemlich intelligent ist. Der ist im Jahr 2018 mittlerweile und der nimmt dieses DNA-Profil und geht auf so eine Ahnenforschungsseite und lädt dieses Profil hoch mit einem falschen Namen, einer falschen Identität natürlich, und hofft, dass er dann da vielleicht Leute findet, die ihm als Verwandtschaft vorgeschlagen werden, dass man dann da zurückermitteln kann, wer könnte unser Golden State Killer sein. Und siehe da, einen Tag später bekommt er 5 Verwandte vorgeschlagen. Also das läuft so, dass die Leute ihre Profile hochladen und du bekommst dann, wenn es matcht, die vorgeschlagen, so wie so Freundschaftsanfragen bei Facebook oder so.
Ja, ich kenne das.
Dir werden also am nächsten Tag direkt 5 Profile vorgeschlagen und eins hat riesige Übereinstimmungen. Und zwar ist das eine junge Frau, die da halt auch sucht. Und die Übereinstimmungen sind so groß, dass das vermutlich eine Tochter ist des Täters.
Mhm.
Jetzt nimmt man Kontakt zu der auf, das muss auch geil sein, die will vielleicht irgendwelche verschütteten Verwandten finden, und auf einmal ruft das FBI an. Das ist natürlich auch nicht das, worauf sie gewartet hat.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wahrscheinlich oder hoffentlich wird sich das FBI auch so ein bisschen undercover gemacht haben erstmal.
Ja, genau.
Hallo, ich bin so und so. Ich habe gesehen, wir haben hier so ein DNA-Match und wer bist du denn?
Ja, ich weiß nicht, wie genau sie es gemacht haben. Auf jeden Fall führt das dann zu ihrem Vater und der wird dann überwacht und wirft dann quasi ein benutztes Taschentuch weg, so einen öffentlichen Mülleimer, das dann von der Polizei sichergestellt werden kann. Darüber wird dann seine DNA abgeglichen und siehe da, die stimmt überein mit dem Golden State Killer.
Abgefahren. Das ist doch bitte schon verfilmt worden, oder?
Noch nicht, nein.
Dann muss das bitte geschehen.
Und da hat dieser Täter zum ersten Mal ein Gesicht. Es handelt sich um Joseph James D'Angelo Jr., der am 8. November 1945 in New York geboren wurde und ja, mittlerweile eben als ganz normaler Familienvater sein Leben lebt und dessen Familie natürlich aus allen Wolken fällt, als der dann da dieser Taten bezichtigt wird.
Das glaube ich.
Der ist 72 zu dem Zeitpunkt, also auch schon etwas älter und lebte wieder in der Nähe von Sacramento, also wo er früher schon mal aktiv gewesen ist, war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung auf den Rollstuhl angewiesen. Das hat dann auch so ganz, ganz fiese Bilder so vom Prozess gegeben, wo er sich natürlich so als so super alter Mann präsentiert hat, ne, so auf den Rollstuhl angewiesen und ganz gebrechlich und ich bin doch keine Gefahr und ich bin doch gar nicht straffähig und so, ne.
Ja, ich sehe gerade die Aufnahmen. Der hat auch so eine Maske über den Kopf, ne? Das ist vielleicht erinnert ihr euch daran, es gab so diese Variante der Corona-Sicherheitsmasken für Senioren, die dann quasi also nicht so den Mund zugeschnürt haben mit diesen klassischen Papierstoffmasken oder was man da so hatte. Es gab ja verschiedene Varianten. Wie hießen die nochmal? PCP-Maske? Wie hieß das nochmal? So eine Art, ne? Ich komme nicht mehr drauf. Ist egal. Ja. Und der hat jedenfalls so ein Stirnband quasi und so ein Plastik davor, was sozusagen sein Gesicht noch komplett erkennbar macht, aber ihn dann eben vor irgendetwas schützt.
Ja, weil der Prozess natürlich zu Corona-Zeiten 2020.
Ach, das ist auch der Grund. Okay, das sieht jedenfalls komplett nochmal unheimlicher aus, finde ich. Das hat so ein bisschen was von hier, sag mal schnell, Hannibal Lecter.
Ja, er wird tatsächlich, oder wurde von Journalisten auch quasi als der Real-Life Hannibal Lecter bezeichnet, aufgrund seiner planvollen Vorgehensweise eben, dass der Prozess dann erst 2020 stattgefunden hat, obwohl er 2018 erwischt wurde. Das hatte einfach damit zu tun, dass man mit so einer Unzahl an Fällen zu tun hat und einfach so lange Beweissicherungen betreiben musste. Manche Fälle waren eben auch schon verjährt, Vergewaltigung verjährt in den Vereinigten Staaten.
Mhm.
Das heißt, man musste gucken, was ist überhaupt noch anklagefähig, was nicht. Er hat dann versucht, auf psychisch unzurechnungsfähig zu plädieren, hat gesagt, dass er eine zweite Persönlichkeit namens Jerry in sich hat und Jerry hat die Morde begangen und er konnte sich nicht von Jerry spalten. Da denkt man jetzt, dass das einfach nur Humbug war, aber dass er deswegen strategisch während der Taten schon extra in dieser hohen Stimme gesprochen hat, um später diese Exit-Strategie zu haben, falls er erwischt wird.
Mhm.
Ja, warum er so geworden ist, kann man nicht sagen. Er erzählt, dass er als Kind bei der Vergewaltigung seiner Schwester zusehen musste, die von irgendwelchen Menschen vergewaltigt wurde, von zwei US Air Force Piloten. Der hat mit seiner Familie auf so verschiedenen Armeestützpunkten gewohnt. Aber ob das stimmt und ob das der Auslöser letzten Endes war, das steht in den Sternen. Also vieles weiß man nicht. Man kann ihn dann letzten Endes eben für die Taten, die noch belangbar sind und die nachweisbar sind, eben zur Rechenschaft ziehen. Er geht einen Deal ein, dass er der Todesstrafe entgeht und einfach quasi bis Ende seines Lebens im Gefängnis sitzen wird.
Also wenn man so seine Bilder sieht als junger Mann, der war auch hier wieder ein, würde ich sagen, gut aussehender junger Mann, also Normalo, ne? Also niemand, der sich jetzt verstecken müsste, würde ich jetzt mal sagen. Und aber hier so als alter Herr wirkt er schon wirklich wie das personifizierte Böse.
Der sieht richtig böse aus. Gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man weiß, was er gemacht hat, aber er sieht einfach gruselig aus.
Genau.
Da würde ich die Folge, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich würde sie DNA nennen, weil jetzt hier die DNA natürlich ihn überführt hat. Terror kriegen wir vielleicht mal anderswo unter, da gibt es noch andere Fälle, wo sich das eignet.
Gilt für DNA übrigens auch.
Gilt für DNA tatsächlich auch, aber das ist für mich so der Fall, wo DNA das entscheidende Puzzlestück war.
Dann nennen wir sie eben DNA.
Oder wir nennen sie Ahnenforschung.
Das ist aber auch so arg lang, ne? Geht so schlecht über die Zunge. Ich meinte eben übrigens FFP2-Masken. Wie kam ich denn auf PCP? Na, ist ja egal.
Ach ja, FFP2, stimmt.
Da war ja mal was, ne? Zum Glück gibt's das nicht mehr.
Ja, es kommt einem so absurd lange hervor und es ist einfach gerade mal, weiß ich nicht, 2,5 Jahre, seit die Maßnahmen aufgehoben wurden. Das ist crazy.
Komplett abgefahren. Ich habe mich heute noch mit jemandem darüber unterhalten, wie abgefahren diese Maßnahmen sind, wie kleinteilig oder waren, ne? Wie kleinteilig die eigentlich auch waren und was wir da alles mitgemacht haben.
Ja,
Person aus einem anderen Haushalt und hier Abstand und also schon verrückt, ne?
Ja, ich hatte ganz am Anfang, es gab doch auch eine Zeit lang irgendwie Ausgangssperre ab 9 oder so, glaube ich.
Ja, Ausgangssperre.
Und ich hatte dann ganz am Anfang von meinem Arbeitgeber so ein offizielles Schreiben immer bei mir von dem Geschäftsführer unterzeichnet, dass ich nach 21 Uhr noch unterwegs sein muss, weil meine Schicht erst um 10 endet. Weißt du, so, dass der Polizei vorzeigen konnte, wenn die einen dann fragen, was man gerade noch auf der Straße macht. So total surreal eigentlich.
Komplett. Ich meine, das Ding ist, als das alles losging, da habe ich tatsächlich so eine 9-11-Erinnerung daran, wo ich sagen muss, jeder weiß ja ungefähr, was er am 11.09. gemacht hat, 2001, also der es halt irgendwie miterlebt hat. Und an diesem Tag des Lockdowns, als es auf einmal hieß, okay, ab nach Hause, wir machen jetzt hier alles dicht, erinnere ich mich sehr gut daran, wie ich dann meinen damaligen Arbeitgeber verlassen habe, also das Gebäude, und dann irgendwie noch kurz versucht habe, irgendwas zu kaufen und irgendwie schon alle komplett am Rad gedreht haben. Das hat sich angefühlt wie so ein apokalyptischer Film in Real Life quasi. Und genauso schnell wurde das aber dann auch Normalzustand. Und sofern genauso weit entfernt war dann die Realität, die wir jetzt heute wieder haben.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Es war einfach alles Normalzustand. Kann man sich kaum noch vorstellen, wirklich nicht.
Ja, das stimmt. Der einzige Horror, den ich zwischendurch hatte, war das Wegbleiben von Klopapier, weil das immer ausverkauft war. Und ich in so einer 2-Wochen-Periode wirklich ganz kurz davor war, keins mehr zu haben. Das war das Schlimmste, was mir in der Zeit passiert ist, aber sonst.
Ja, ja, aber hier alles Mögliche war ja dann irgendwie Hefe. Auf einmal braucht jeder Mensch Hefe, totaler Quatsch.
Ja,
Mehl,
ja.
Nudeln,
Reis.
Alles beschränkt, nur irgendwie, wie sagt man, haushaltsübliche Mengen.
Ja, ja.
Und das Perverseste eigentlich, was ich gesehen habe, war so, es gibt ja irgendwie dieses Billo-Sonnenblumenöl. Also Billo ist es heutzutage nicht mehr, aber ich sag mal, vor Corona hat man die Dinger vielleicht für 1 Euro nachgeschmissen gekriegt, so ungefähr vielleicht 89 Cent, ich weiß es nicht mehr, ne? Dieses Ungesunde. Und es gab halt einfach gar keine Sonnenblumenöl und dann gab es die dann auf einmal wieder und dann hat so eine Flasche 5 Euro gekostet. Und das ging weg.
Das Krasseste, was mir hängen geblieben ist, war, dass so ein älterer Mann, Mitte, Ende 70, sich in einem Edeka fast mit den Verkäufern geprügelt hatte, weil der irgendwie so 4 Packungen Klopapier mitnehmen wollte und die halt meinten so, ey, nee, haushaltsübliche Mengen, vielleicht maximal 2 Packungen und sie haben ja heute auch schon mal eine gekauft, weißt du, also so, und der das einfach nicht eingesehen hat, dass er keine 5 Packungen Klopapier braucht, das, ja, egal, es ist vorbei.
Ja, Gott sei Dank.
Es ist genauso vorbei wie die Schreckensherrschaft von dem Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, ja, der sitzt halt im Gefängnis und wartet auf das Ende seiner Tage.
Ja, und das Ganze hat, also nach Beendigung seiner perversen Killer-, Vergewaltiger- und Einbrecherkarriere, schlappe 30 Jahre gedauert.
Und nochmal nach seiner letzten Aktivität, also nach dem letzten nachweislichen Anruf, auch nochmal 17 Jahre. Ne? Also der ist mit Sicherheit nicht mehr davon ausgegangen, dass er nochmal erwischt werden würde.
Nee, er konnte nochmal ein ganz normales Leben führen.
Ja. Ihm war das vergönnt, was er vielen anderen eben vorenthalten hat.
Ja.
Ja, das ist der heutige Fall gewesen. Endlich den Golden State Killer auch check, weil das, wie gesagt, so ein Fall ist, den ich super interessant fand. Weil das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass der zu dem Zeitpunkt, wo meine True Crime Sucht so richtig, richtig krass katapultiert wurde aufs nächste Level durch eben den Konsum von Podcasts, da war der halt super aktuell. Also da hat der natürlich auch ein ganz großes Echo gefunden, weil der dann gerade erst gelöst wurde eben.
Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also diese Verkettung mit Spence ist natürlich auch wieder eine ganz, ganz, ganz verrückte Side-Story und auch hoch dramatisch das Ganze. Es tut mir natürlich total leid. Man redet ja häufig von Lebenswerken und ich muss wirklich sagen, dass seine Frau Michelle definitiv ein sehr wertvolles Lebenswerk hinterlassen hat.
Okay, das ist natürlich jetzt ganz klar, dass die Folge Lebenswerk heißen wird.
Boom, ja.
Ja. Möchtest du die Was-wäre-wenn-Sachen machen oder willst du erst was anderes erzählen?
Nee, ich habe nichts mehr zu erzählen. Hast du noch ein One Love oder ein Dislike oder vielleicht irgendwas zu essen?
Also dein One Love.
Ich habe Hunger. Nein, ich meine, hast du irgendwas? Egal. Wieso muss ich bei One Love automatisch an was zu essen denken? Ich weiß es ja auch nicht.
Weil Essen einfach an sich absolute Liebe ist und Liebe auch durch den Magen geht und ja. Keine Ahnung. Hast du einen Track der Woche?
Nach Teddy Swims eigentlich nicht.
Ich habe diese Woche auch keinen. Also,
ich hab gesehen, dass von meinen, ich würde mal sagen, doch, da bin ich nach wie vor ein bisschen Fanboy, Lieblingsrapper Kool Savage, ein neuer Track rausgekommen ist. Und den habe ich aber noch nicht gehört. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt.
Ja, das ist an mir vorbeigegangen, aber werde ich auch mal reinhören. Ne, ich habe irgendwie die Woche so, ich habe zwar auch relativ viel Musik gehört, aber ich habe da jetzt nicht so was so die Woche geprägt hat für mich, wie das ja sonst öfter mal der Fall ist. Beziehungsweise einen vielleicht schon, der raussticht, aber den hatte ich schon mal als Track der Woche, deswegen kann ich den nicht schon wieder nennen. Tja, dann springen wir doch einfach zum Was wäre wenn, denn ich habe auch keinen One Love und ich habe auch keinen Dislike.
Gar nichts.
Nee, wirklich gar nichts. Also das ist so, ja, das war
schwach.
War eine Woche ohne Highlights und ohne Lowlights. Also insofern ist irgendwie, ja, alles so. Ach doch, ich habe eine Empfehlung. Einen Serientipp, der vielleicht noch so ein bisschen kleines One Love ist.
Ach, da habe ich auch eins. Voll gut, ich habe auch einen Serientipp. Und das ist auch ein kleines One Love.
Sehr cool.
Damit wirst du niemals rechnen.
Ja, du mit dem auch nicht, glaube ich. Ja,
jetzt bin ich gespannt.
Und zwar bin ich da gestern durch Zufall drauf gestoßen bei Netflix. Das gibt's auch in der ZDF-Mediathek. Das Ding heißt Doppelhaushälfte. Das ist richtig cool.
Ist das so eine Comedy-Sache?
Ja, so ein bisschen Comedy, so ein bisschen sozialkritisch Comedy. Das ist so eine Doppelhaushälfte so in Brandenburg, also Umland von Berlin, auf so einem Dorf. Und da ist so eine Familie aus Berlin. Die Frau ist Iranerin, der Mann hat, ich glaube, ruandische Wurzeln. Und die sind halt so Patchwork. Die Frau hat eine Tochter und er ist aber so der Stiefvater, der ist Lehrer. Sie arbeitet so im PR-Bereich, also auch gute Jobs und so. Mhm. Und die ziehen in so eine Doppelhaushälfte und der Nachbar, der ist so ein typisch Deutscher, so ein bisschen
ein bisschen Ordnungsbeamter.
Ne, so ein simpel gestrickter Handwerker-Typ.
Ah, okay.
Mit einer thailändischen Frau und die sind halt so ein bisschen so Dorfatzen und dieses andere Ehepaar, die neu kommen, das sind halt so super woke Leute, weißt du, die so alles auf die Goldwaage legen und so super in dieser Woke-Bubble sind. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die sich halt schon annähern, die merken so, dass die sich sympathisch sind, aber die merken halt auch so, dass dieser krasse woke Stock im Arsch teilweise halt unangebracht ist, und aber auf der anderen Seite auch schaffen sie es dann halt auch, diese deutschen Atze so ein bisschen sensibler zu machen, weißt du?
Ja, okay. Hört sich irgendwie ganz cool an. Ja, vielleicht möchte ich da mal reinschauen.
Das ist richtig cool. Das ist wirklich cool. Dafür eine deutsche Serie sehr, sehr sehenswert.
Okay, cool. Ja, vielleicht checke ich das mal aus. Wenn es denn meine Serie zulässt, und zwar geht es bei mir weiter in den Süden, und zwar bis nach Bayern. Ich weiß nicht, also bin ich wirklich gespannt, ob du diese Serie kennst. Und zwar heißt sie Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger. Kennst du?
Ich glaube nicht.
Schwarz-Weiß-Serie. Ich würde jetzt, ja, man kann schon sagen, so ein bisschen die bayerische Version eines Edgar Wallace.
Geil.
Ja. In den guten alten Zeiten, wo Männer noch Hüte trugen und Krawatten und sowas hatten. Und die Folgen sind für sich genommen gar nicht lang. Ich glaube, höchstens 30 Minuten pro Folge. Ich muss aber auch sagen, ich habe erst zwei mir angesehen. Und das spielt ja alles in so einer Zeit, wo die Welt noch in Ordnung ist, würde ich jetzt mal sagen. Gewissermaßen, obwohl es natürlich um Kriminalfälle geht. Und also für die Zeit schon ziemlich krasse Kriminalfälle, muss ich auch sagen. Auch, was ich bisher gesehen habe, durchaus auch, also die zweite Folge zumindest, auch so ein bisschen spooky, das muss man schon sagen. Aber halt, die Filmemacher ließen sich halt eben noch Zeit für verschiedene Erzählschritte und haben halt einzelne Einstellungen ausgekostet und sich Zeit genommen. Ne? Also man taucht wirklich in diese Atmosphäre ein und es ist so eine eigene Art von Humor. Wie gesagt, alles ein bisschen bayerisch, teilweise auch gerade in der zweiten Folge schwer zu verstehen, was sie da genau von sich geben, muss ich fairerweise sagen. Aber weißt du, wenn da so ein alter Ermittler da sitzt irgendwie so und in seinem Büro dann irgendwie mit so einer, sich einen Kaffee aufbrüht und mit so einer Untertasse das Ganze genießt und sagt, dass er den nur mit so einem Kirsch verträgt, also mit einer Kirschtorte oder so, dabei lachen muss und eigentlich seine Rückenschmerzen hat, dann ist das irgendwie sympathisch. So, und also ich glaube, das könnte dir eventuell auch gefallen.
Werde ich mir mal ansehen. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf die Art der Verbrechen gespannt. Ich finde es immer total interessant, so als Zeitzeugnis, was für Verbrechen in so alten Kriminalfilmen teilweise schon behandelt werden. Also,
oh ja, genau.
Also beispielsweise M, eine Stadt sucht ihren Mörder, der ist ja, glaube ich, der ist aus den 1920er Jahren,
genau,
wo es ja um pädophile Kindermorde geht, ne, was natürlich ein Thema war, was zu der Zeit eigentlich total totgeschwiegen wurde.
Fritz Lang.
Ja, Fritz Lang, Pionier. Oder dann eben auch, ich glaube, das ist aus den 50ern oder 60ern mit Heinz Rühmann, der Film heißt Es geschah am helllichten Tag.
Auch sehr krass, ja.
Auch sehr, sehr krass, eben auch das Thema sexuell motivierte Kindermorde. Also zur damaligen Zeit durchaus auch ein gesellschaftlich heißes Eisen. Ne?
Ja, komplett. Und zum Thema Zeitstempel oder so, fand ich jetzt, das war tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte, wie ich die Serie gesehen habe. Die ist irgendwie, ich glaube, die erste Folge aus den Mitte der 60er Jahren. Und die Schauspieler werden, weiß ich nicht, also die Jüngsten waren da vielleicht Mitte 30, 40, sowas vielleicht, ne? Und der Hauptdarsteller sicherlich schon um die 50, wenn nicht älter, keine Ahnung. Damals sahen die Menschen irgendwie gefühlt alle älter aus. Jedenfalls waren das alles auch Zeitzeugen. Und ich denke mir immer so, okay, man weiß ja von vielen NS-Verbrechern, ohne jetzt irgendwas über diese Darsteller zu wissen, ne? Also ich will da auch niemandem was Böses, aber man weiß ja von vielen NS-Verbrechern, dass die einfach danach ein ganz normales Leben wieder geführt haben, ne? Die wurden dann, keine Ahnung, Polizisten oder weiß ich nicht, Industrielle und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle, und man weiß aber auch auf der anderen Seite von den Künstlern, dass die teilweise das Land verlassen haben oder wie auch immer ihre Kunst nicht ausüben konnten und so weiter. An so einer Stelle frage ich mich tatsächlich, wenn man so eine Serie sieht, die dann irgendwie doch in ihrer Art und ihrer ganzen Gestaltungsweise urdeutsch ist, / bayerisch, was das so für Typen sind, weißt du? Mhm. Also ich meine auch die Nebendarsteller, die Komparsen, nicht nur die Hauptdarsteller, so insgesamt, also diese ganze Zeit, 50er, 60er Jahre ist ja ultra faszinierend, wenn man überlegt, was das für eine Aufbruchsstimmung war mit den ganzen Babyboomern und so und mit diesem Wirtschaftswunder in Deutschland. Daher kann ich sowas nicht sehen, ohne mir auch die Frage zu stellen, was sind das für Menschen, die ich gerade sehe?
Ja, das geht mir genauso. Das geht mir ganz genauso, wenn ich Wallace-Filme sehe beispielsweise und da irgendwie Schauspieler und Schauspielerinnen bei sind, die eben da schon ein höheres Alter haben und man weiß, okay, die waren während des Krieges im Erwachsenenalter. Was haben die gesehen? Was haben die erlebt? Was haben die vielleicht auch getan? Das ist so eine Frage, die stellt man sich unwillkürlich. Aber naja, schweres Thema, weg davon. Ich werde mir diesen Tipp auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ich werde es mir ansehen. Und jetzt bin ich gespannt, was du für ein Was-wäre-wenn hast. Es ist natürlich B geworden.
Es ist B geworden. Was mache ich nur falsch? Aber die Frage ist auch gut. Die ist eigentlich die intelligenteste Frage von allen. Auch wenn die anderen einen wirklich extremen Witz gehabt hätten. Fabian, ich versuche das jetzt irgendwie sinngemäß wieder hinzubekommen, weil ich habe das jetzt im Wortlaut nicht genau vorliegen. Fabian, was wäre, wenn es auf einmal eine wissenschaftliche Erkenntnis gäbe, die da besagt, dass irgendetwas, was man vorher für total ungesund hielt, dann doch plötzlich gesund ist? Ja? Also klassischerweise rauchen oder so. Also wirklich gesund ist. Nicht nur okay ist, sondern gesund ist. Was würdest du machen? Gibt es da eine Sache, von der du sagen würdest, okay, das wollte ich schon immer oder würde ich gerne oder darauf verzichte ich vielleicht?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was es wäre. Also ich würde tatsächlich gerne mal, das klingt jetzt total crazy, aber ich würde tatsächlich gerne mal wissen, wie Heroin wirkt.
Okay. Weißt du, wenn du 100 Leute fragst, wette ich mit dir keine 10% davon sagen, Heroin ausprobieren.
Ja, doch, weil das irgendwie, weil ich das interessant finde, weil Menschen beschreiben, dass sie auf so einer anderen Wahrnehmungsebene sind, dass sie Farben gesehen haben und Töne gehört haben, die sie vorher nicht kannten und weil das halt so Türen in dir öffnet, die glaube ich, dein Bewusstsein erweitern.
Okay, aber, also haben wir hier wieder den filmischen Exkurs, so ein Lucy-Effekt im Prinzip, dass weitere Gehirnareale sozusagen irgendwie funktionieren.
Ja, genau.
Aber nicht verbunden mit einer Sucht in deinem Fall, sondern wirklich einmal ausprobieren, wie dieses Gefühl ist und die Wahrnehmung.
Das wäre gerade der Catch. Wenn du jetzt sagen würdest, Heroin, es gibt eine Erkenntnis, dass Heroin an sich super gesund ist, dann würde ich es trotzdem nicht machen, weil der Suchtfaktor da wäre. Ich würde auf jeden Fall die Finger davon lassen, weil ich nicht süchtig werden möchte. Mhm. Würdest du jetzt sagen, Rauchen ist super gesund, weiß ich nicht, was ich machen würde, weil es ist ja finanzierbar, aber es ist halt, ich finde es super, super eklig. Aber ich würde dann hoffen, dass es sich ausweiten lässt auf Shisha-Rauchen ist super gesund. Dann würde ich das wieder sehr intensiv tun. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber wenn, dann immer ganz gerne. Aber dann wäre ich froh, dann würde ich das täglich, würde ich mir 2-3 Pfeifen reinkloppen.
Ansonsten. Und an dieser Stelle müssen wir leider diese Sendung kurz unterbrechen und eine Werbepause einführen, denn man muss Feste feiern, wie sie kommen, Leute, und ich weiß. Ihr seid sehr verwöhnt von dieser wenigen Werbung, die wir haben. Aber an dieser Stelle, wenn ich schon den Ball quasi auf der Linie habe und ich noch den Fuß hinhalten muss, dann mache ich das Ding auch ins Tor. Wenn Fabian leider keine Shisha rauchen kann, dann kann er auch zumindest, Achtung Werbung, Apfel-Shisha von Holy trinken, denn
Holy ist unser Werbepartner, unser Partner insgesamt. Und dieses Apfel-Shisha-Getränk ist überragend lecker. Einer meiner Lieblinge aus dieser Eistee-Richtung. Ich habe 1-2 Energy Drinks, die ich sehr liebe, 1-2 Eistees, die ich sehr liebe, 1-2 Rehydration Drinks. Also wir können euch das wirklich nur empfehlen. Wir machen da nicht nur Werbung für, weil wir da irgendwie ein bisschen was ins Portemonnaie bekommen, sondern weil wir die Produkte auch echt feiern und selber geil finden. Und wenn ihr das testen möchtet, dann könnt ihr mit dem Code BLUTRAUSCH5 bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen. Mit Blutrausch dann bei jeder weiteren 10%. Das lohnt sich. Es gibt nämlich auch Milchshakes von Holy und auf die fahre ich vollkommen ab. Also,
What?
Du hast doch auch welche bekommen. Wir haben doch,
ich habe noch keine bekommen.
Nein. Dann hast du die noch nicht geholt.
Ey, warte mal. Vielleicht sind die an die falsche Adresse.
Ah, das kann sein.
Das kann natürlich sein. Oh, es gibt Milchshakes davon.
Hast du keinen Nachsendeantrag gestellt? Ja, es gibt.
Doch, eigentlich schon.
Es gibt Vanille, Banane und Haselnuss. Sehr lecker.
Mm.
Und es gibt jetzt, ist nämlich schon wieder das nächste Paket raus, Erdbeer und Karamell. Ich werde da mal hinschreiben und deine Adresse mal ändern, weil, ja.
Mach aber, das mal bitte, also bitte doppelte Ladung, 5-mal unterstreichen, ich habe bisher nichts bekommen.
Also du müsstest, hey, dann hast du ganz viel nicht bekommen, denn letzte Woche kam noch ein Energy Drink, nämlich Dragon Fruit und noch ein Eistee, nämlich Hibiskus irgendwas und es ist alles geil und es tut mir gerade voll leid, dass du das irgendwie nicht bekommen hast.
Ja, kannst du ja nichts für, aber ja.
Aber du
gut,
hast doch...
Gut, dass wir nochmal gesprochen haben.
Aber wenn du einen Nachsendeantrag hast, dann müsste das doch eigentlich...
Ich habe keinen Schimmer, weiß ich nicht.
Musst du mal der Post aufs Dach steigen.
Ja, finde ich aber auch.
Aber ich, weil ich so ein Freund bin, packe
also ich... Also ich wette, meine ehemaligen Nachbarn, die gönnen sich jetzt.
Ja, ich packe dir gerne was ab von den Sachen. So.
Ja, musst du nicht. Es reicht, wenn du da einmal auf den Tisch haust.
Auf jeden Fall, der Milchshake-Kram ist großartig so. Ich höre jetzt auf mit der Werbung. Da könnt ihr uns was Gutes tun, wenn ihr da bestellt. Ihr könnt uns, wenn ihr uns generell was Gutes tun möchtet, gerne auch einen Kaffee bei Ko-fi ausgeben. Findet ihr im Linktree bei Instagram. Damit halten wir das Ganze hier am Laufen, zahlen quasi die Hosting-Gebühr und schielen auf neues Equipment. Und es ist auch ganz cool, irgendwie so ein kleines Taschengeld für sich zu haben, ab und zu mal. Es gibt die viel umworbenen Amazon-Wishlists, da könnt ihr auch mal drauf gucken. Lasst euch da auch gerne inspirieren, vielleicht findet ihr da was für euch selber. Höre ich immer wieder, dass Menschen da Dinge finden, die sie selber cool finden. Ja, das war's. Am besten unterstützt ihr uns natürlich, indem ihr uns folgt und Werbung für uns macht und uns zuhört und einfach jedem, den es interessiert oder auch nicht, der irgendwie Bock auf True Crime hat, von uns erzählt. Denn ja, wir möchten gerne weiter wachsen. Und
Die Werbung ist beendet. In 10 Sekunden geht es
fast
weiter.
Beendet. Und wenn ihr richtig geil seid, dann kommt ihr dieses Jahr natürlich auch wieder scharenweise zu unseren Live-Auftritten. Die genauen Termine, die werden wir irgendwie im Laufe der nächsten Zeit mal raushauen. Das ist bisher alles so ein bisschen Zweitjahreshälfte lastig, also so Herbst-Wintermäßig sind so die meisten Sachen. Wir versuchen jetzt noch für den Sommer ein paar Sachen klarzumachen, aber für die zweite Jahreshälfte, da gibt es schon einiges. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Da gibt es viel Blutrausch live.
Jawohl. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, Fabian. Du bist irgendwie bei der Shisha hängen geblieben. Kannst du dich wieder in dieses Gefühl hineinversetzen von vorhin?
Ja, das ist eigentlich meine Antwort gewesen. Also es kommt stark darauf an, was denn da jetzt auf einmal gesund wäre. Wenn das jetzt irgendwie sowas wäre, was so einen Suchtfaktor hat, weißt du, so Heroin ist gesund, Crystal Meth ist gesund, würde ich die Finger trotzdem davon lassen. Wenn das irgendwas wäre, was ich mag, aber was ich aus Vernunftgründen nicht mache, dann würde ich es natürlich tun. Also Shisha beispielsweise.
Mhm.
Oder weiß ich nicht, jeden Tag 5 Bier sind super gesund, dann würde ich wahrscheinlich auch das machen. Obwohl, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also unterm Strich, es würde sehr, sehr stark vom Suchtfaktor abhängen.
Na okay, verstehe.
Weil ich wirklich keine Lust habe, abhängig von irgendwas zu sein. Ne? Also auch wenn es halt wirklich super gut für mich wäre, aber dann stellt sich wieder die Frage der Beschaffbarkeit und ich habe auch einfach keinen Bock auf Abhängigkeit. Ich möchte von nichts abhängig sein.
Ja, ist auch eine gute Einstellung.
Ja, wie ist bei dir?
Ich würde den ganzen Tag lang Schokolade essen.
Also wenn es Schokolade wäre, dann würde ich richtig, richtig steil gehen drauf, glaube ich. Ja. Oder wenn
also
jemand...
Ich glaube, bei mir hätte es auf jeden Fall was mit Essen zu tun. Ich muss sagen, so, weiß ich nicht, Zigaretten rauchen, das ist mittlerweile auch sowas von eklig für mich, dass ich da gar keinen Bedarf dran hätte. Wobei ich ganz früher immer diese Softcases cool fand, so diese Kippenpackung im Hemd, aber das ist auch schon so ein Oldschool-Bild irgendwie, was so gar nicht mehr zeitgemäß ist. Also von daher kann ich das auch komplett ablegen und juckt mich einfach die Bohne nicht, würde ich sagen. Von daher muss es sich irgendwie ums Essen drehen und weiß ich nicht. Also so Sachen, wo man sagt, ja, da habe ich immer mal wieder Gelüste und unterdrückt die vielleicht und da ist einfach auf Platz 1 bei mir Schokolade, dann wäre es das wohl am ehesten.
Ja, ich habe irgendwann neulich gelesen, dass Pizza ein gesünderes Frühstück ist als die meisten Frühstücksflocken, die es so gibt. Also, bam. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, wenn du das nächste Mal dein Frühstück planst.
Das mache ich, das mache ich.
Ja, das soll jetzt keine Einflussnahme sein, aber bevor du das nächste Mal denkst, dass du dir mit, weiß ich nicht, Kellogg's Max was Gutes tust, mach lieber eine halbe Salami-Pizza oder sowas.
Ja, sorry, aber wer das denkt, tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen.
Ich glaube, es gibt tatsächlich relativ viele Menschen, die das denken, das wird so als Kind irgendwie so eingepflanzt und implementiert, dass Cornflakes irgendwie was Gesundes sind. Ne?
Sind ja aus Korn.
Ja, und da sind Vitamine drin und die Milch, die ist ja auch dabei, das ist ja auch so super.
Ja, Calcium ist wichtig.
Ja, das finde ich übrigens auch, ne, ich will jetzt auch von den Holy Milkshakes, aber das finde ich halt auch geil, dass du da wirklich kalorienbewusst einfach guten Milchshake genießen kannst. Also du hast halt die Kalorien von der Milch, die du hast, Schrägstrich dem Milchersatzprodukt, das du hast, aber das Zeug an sich halt nichts. Also wenn du jetzt normalerweise 2-3 Kugeln Eis in eine Milch wirfst und das dann schön durchmixt, um einen cremigen Milchshake zu haben, dann gehst du natürlich mit deutlich mehr Kalorien nach Hause als mit dem Ersatzstoff.
Ich bin schon so gespannt, ganz ehrlich. Das ist ja genau mein Ding. Passt perfekt zum Sommer. Also eine sehr geniale Planung von denen. Ja, schickt mal rüber, Leute.
Ja, müssen die echt mal machen. Also wahrscheinlich liegt es wirklich an der Adresse.
Ja, keine Ahnung. Kann gut sein, ne?
Möchtest du die neuen Was-wäre-wenn-Sachen raushauen?
Ja, aber ich habe das Problem. Ich habe nur zwei. Warte.
Dann nimm doch noch eine dritte dazu. Mir hat heute eine Zuhörerin ein paar Ideen geschickt.
Ach, cool. Und du hast sie aber schon gelesen.
Ja, ist ja egal. Aber dann nimm doch als dritte einfach dazu, was wäre, wenn Menschen nicht mehr lügen könnten.
Coole Idee.
So, jetzt mache ich immer einen Kopfhörer auf. Du winkst mich einfach zurück, wie immer.
Winke ich? Bist du startklar? Okay. Er hört nicht. So, liebe Leute, kommen wir zu Nummer uno. Was wäre, wenn du, die Idee kam mir wann wohl, natürlich in dieser Folge, du im Rahmen eines DNA-Matches erfahren würdest, dass du Verwandtschaft zu einem Serienkiller hast. Wie würdest du reagieren? Nummer zwei, was wäre, wenn du plötzlich quasi aus dem Nichts in einer schwindelerregenden Höhe wach werden würdest? Ja, also, keine Ahnung, so auf einem hohen Berg oder Gebäudedach und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist oder halt wie diese ganze Free-Climber auf irgendeinem Gerüst, riesig groß, halt super beängstigende Situation. Also was wäre deine Reaktion? Was glaubst du, wie du reagieren würdest? Und Nummer drei, wie eben gerade vorgeschlagen, was wäre, wenn die Menschen nicht mehr lügen könnten? Auch eine sehr spannende Frage. In diesem Sinne, ich winke Fabian zurück und bedanke mich fürs Mitmachen. Adieu.
Ja, nice.
Yes.
Dann sind wir durch für heute. Ich bin gespannt auf deine Szenarien und was gewählt wird, wie immer. Und ja, heute ist Freitag. Ich denke mal, Sonntag kommt die Folge. Dann ist auch schon neuer Monat. Dann kommt auch in der Folgewoche auch direkt die nächste Radiofolge, die auch sehr gut geworden ist. Ich habe die heute nochmal so ein bisschen gehört. Ja. Und ja, dann freue ich mich auf ein Februar voller weiterer guter Folgen. Ich habe so ein bisschen vorgeplant. Mal gucken, ich werfe die Hälfte wahrscheinlich sowieso wieder um, aber ja, ich habe Bock.
Wahnsinn auf jeden Fall. Dann sind wir schon im Februar 2025 angekommen.
Ja, das ist echt crazy.
Es also, ist und bleibt verrückt.
Also der Anfang des Jahres ist relativ schnell vergangen, finde ich.
Ja, absolut. Und ich fand dieser Januar, trotz dieser wirklich extrem Kälte, die wir hatten, die ich aber sehr genossen habe aufgrund dieser wunderschönen Natur, muss ich wirklich sagen. Nicht so fies, nass, kalt wie sonst immer.
Ja, das war extrem angenehm, dass das weitestgehend ausgeblieben ist. Ja, das stimmt.
Ja.
Naja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie gesagt, das ist so die größte Unterstützung, die ihr uns zukommen lassen könnt. Hört uns zu. Und macht Werbung für uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
Danke euch da draußen. Ciao.